Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal darf ich mit Timo Salzieder sprechen. Timo ist CIO oder wie er es lieber ausdrückt, Chief Solution Officer der Metro AG und CEO von Metro Digital. Er hat sich damit einer sehr spannenden Frage verschrieben, nämlich wie digitalisiert man so ein großes Unternehmen wie die Metro eigentlich? Er gibt uns Einblicke in seine Erfahrungen bei der Einführung von OKRs und vor allem aber auch bei der Skalierung von OKRs in einer Organisation dieser Größenordnung. Er berichtet über ein Scoring-Modell, nach dem intern die richtig großen Themen priorisiert werden. Und er hat uns Einblicke gegeben in einen Strategieprozess, der anderthalb Jahre mit 160 Freiwilligen von unterschiedlichen Ebenen funktioniert hat. Für mich auch sehr spannend die Frage, wie denn eine Aufbauorganisation in einem multinationalen Konzern wirklich funktionieren kann, damit es am Ende doch keine Matrix wird. Und auch dafür hat Timo uns eine Antwort gegeben. Ich habe sehr viele spannende Punkte mitgenommen. Ich hoffe, das geht euch auch so. Jetzt also direkt rein in die spannende Unterhaltung mit Timo Salzieder. Timo, ganz herzlich willkommen. Wir starten mit der ersten Frage, die mittlerweile schon ein bisschen Tradition hat, nämlich wie stellst du dich selbst auf einer Dinnerparty vor, wo du selber keinen Auftrag hast und keine Agenda? Was ist dein Intro am Abend?
Ich versuche ehrlich gesagt, auf Dinnerpartys mir möglichst im Hintergrund zu halten, weil ich jetzt nicht der, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, nicht der super extrovertierte Typ bin und eher versuche, mich da im Hintergrund zu halten und eher zuzuhören. Ich halte nichts von Titeln und mein Titel klingt jetzt sehr hochtragend mit Chief Information Officer von einem 30 Milliarden Euro Laden. Kann man ja immer oft so Partys wahrscheinlich viel angeben. Am Ende des Tages stelle ich mich vor als jemand, der versucht, möglichst viel Dinge zu bewegen, der Spaß an der Arbeit hat, der Herausforderungen liebt. Und in dem Kontext bin ich in einer recht exponierten Position bei einem großen deutschen Unternehmen, das sehr international aufgestellt ist und versucht da möglichst viel zu bewegen, mit dem Ziel auch Spaß dabei zu haben, aber auch natürlich Dinge nach vorne zu bringen. Das ist so, wie ich mich grundsätzlich selbst sehe.
Das klingt spannend. Wenn jetzt wir uns dann reinversetzen und sagen, die Unterhaltung ist ein bisschen fortgeschritten und irgendeiner sagt dann doch so, du Mensch, jetzt muss man doch mal sagen, was für eine Position und was für ein relativ großes Unternehmen ist das denn eigentlich?
Ja. Also das Unternehmen, von dem wir sprechen, das ist die Metro AG. Ich glaube, sollten fast alle Zuhörer kennen. Das ist also ein Unternehmen, das im Food-Bereich aktiv ist. Also Wholesale nennt sich das. Also wir, unsere Kunden sind im Bereich Restaurants beispielsweise aktiv. Wir sind in über 20 Ländern weltweit aktiv, 30 Milliarden Euro Umsatz. Ich selbst leite den Tech-Bereich, wobei es mehr als Tech ist, weil mein eigentlicher Titel ist Chief Solution Officer, den ich mehr mag als den Chief Information Officer. Das heißt, ich bin jetzt nicht nur für die Technologie zuständig, sondern auch fürs Product Management als auch User Experience. Das heißt, meine Aufgabe ist, digitale Solutions in die Metro zu bringen, mit dem Ziel, dass wir das Geschäft nach vorne bringen. Wir sind natürlich stark abhängig von Technologie, also keiner unserer Märkte, es sind über 700 weltweit, funktioniert ohne Technologie. Von daher haben wir also eine gewisse Verantwortung und Technologie treibt natürlich A, die Produktivität, aber auch B, den Umsatz, dient auch manchmal zur Kostenoptimierung und von daher haben wir also da eine recht starke Position innerhalb der Gruppe und alle haben verstanden, dass Technologie sehr essentiell ist fürs Geschäft der Metro und das ist, was ich mache. Sind in Summe inklusive externer ein bisschen mehr wie 4.000 Leute, was erstmal sehr viel klingt und da liegt auch so auf der einen Seite Glück, aber auch sagen wir mal, die Herausforderung, weil so einen Tanker zu bewegen, alle auf die gleiche Richtung zu bringen, ist in der Tat eine meiner größten Herausforderungen.
Jetzt haben wir uns vor vielen Jahren kennengelernt, zwar in einem OKR-Kontext, aber in einem deutlich kleineren Setup und in, so wie man es so schön sagt, so einem Asset-Light, also digitale Plattform, sehr technologielastig, aber nicht so viel, was man von A nach B bewegen musste. Was hat dich persönlich dazu bewogen, in ein ganz anderes Feld umzuswitchen, wo es wirklich so richtig physische Sachen gibt, wo Logistik eine große Rolle spielt? Was war dein persönlicher Beweggrund?
Es war ehrlich gesagt gar nicht so sehr jetzt das Thema, ich möchte jetzt mal Kisten von A nach B bewegen, sondern als ich angesprochen wurde, Metro, dann klang das für mich erstmal, das ist so vielleicht ein bisschen verstaubt und ein bisschen langsam und ein Tanker und sehr viel Politik. Zu Teilen stimmt es auch. Natürlich ab einer bestimmten Größe ist, glaube ich, naturgegeben, wird es einfach langsamer. Aber mich hat natürlich die Aufgabe in sich gereizt. Sehr international, großes Geschäft, kann sehr, sehr viele Dinge bewegen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, plus aus meiner Sicht auch eine ziemlich coole Strategie, die damals definiert wurde, nämlich dass man sagt, okay, es geht jetzt nicht nur darum, möglichst viel Bananen und Salat irgendwie an Restaurants zu liefern, sondern das Ganze zu digitalisieren. Da ist also sehr viel Logik dahinter, weil wenn man sich vorstellt, dass ein Restaurant heute oder seine Vergangenheit, morgens um 6 Uhr geht der Restaurantbesitzer zur Metro, um den möglichst frischen Fisch zu bekommen, und jetzt versucht man das in die Richtung Delivery zu bringen, das heißt, man liefert jetzt eben den Fisch direkt zu dem Kunden. Und dann, wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, ist das sehr komplex. Also ich habe persönlich Erfahrung im Fashion-Umfeld, auch was Logistik angeht, und dachte immer, dass es so ziemlich komplex ist, wenn du also ein Hemd jemandem schickst und dem gefällt es nicht, hat es angehabt und schickt es wieder zurück. Dann muss es irgendwie aufbügeln etc., um es dann wieder auch verkaufen zu können. Aber das, was wir bei der Metro machen, ist nochmal eine ganz andere Dimension, weil wir bewegen relativ große Mengen. Wir bewegen auch Produkte, die eine entsprechende Verfügbarkeit nur haben, die auch entsprechende Transportwege benötigen, also Kühlketten als Beispiel, weil der Fisch muss natürlich frisch beim Restaurant ankommen. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, den ganzen Tag über zu liefern, sondern ein Restaurant möchte halt, wenn es um 12 Uhr schlussendlich den Fisch auf den Tisch bringen möchte, auch den Fisch irgendwie nicht um 10 nach 12 bekommen, sondern es muss dann um 9 oder um 10 Uhr morgens da sein, genauso abends. Das heißt, relativ starke Peaks in der Delivery, das im globalen Scale, und es ist also Richtung Supply Chain, Richtung Delivery der Produkte, also somit das Komplexeste, was ich jemals gemacht habe.
Wow, ich kann ganz gut die Gegenposition verstehen. Ich war mal auf der Kundenseite und habe mich dann auch immer damit beschäftigt, wie ich die Lieferanten dazu kriege, genau nicht in die Peakzeiten zu liefern, sondern dann, wenn die Leute rumstehen und nichts zu tun haben, und nicht in der Mittagszeit, wenn keiner Zeit hat, die Ware zu kontrollieren. Von daher kann ich ganz gut, also es resoniert ganz gut, was du da berichtest. Jetzt ist ja die große und ziemlich spannende Frage, wie digitalisiert man einen Konzern wie die Metro? Wo fängt man da an? Und was, jetzt hast du von Strategien gesprochen, was sind so die großen Überlegungen, die ihr am Anfang angestellt hast oder du dir überlegt hast?
Also ich muss gestehen, als ich angefangen hatte, war so mein erster Ansatz, dass ich eigentlich gedacht habe, ja gut, die brauchen halt einen coolen Online-Shop, die brauchen auch eine vernünftige Delivery dahinter, das heißt Transportwege, Optimierung und so weiter, also Dinge, die einem relativ schnell anfallen. Aber die Herausforderung war ehrlich gesagt eine komplett andere. Die Herausforderung war gar nicht so sehr jetzt irgendwie eine coole App zu bauen oder einen super Online-Shop, sondern die Herausforderung war ehrlich gesagt auf der kulturellen Seite. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich war auch vorher schon im Unternehmen und wir haben uns bei Holiday Check kennengelernt, auf der Kulturseite ganz gut unterwegs. Aber das war jetzt dann doch nochmal eine andere Dimension. Die Metro hat sehr viele Mitarbeiter, die lange im Unternehmen sind, was gut ist, aber du triffst dann wirklich auf Leute, die 20, 25 Jahre im Unternehmen sind, die auch dir Sachen sagen, wie das haben wir immer schon so gemacht, und sind also auch die Veränderungsbereitschaft ist an manchen Stellen nicht besonders hoch, und auch das Verständnis, wie Technologie dazu beitragen kann, Dinge nach vorne zu bringen. Dazu kommt noch, dass die Metro sehr dezentral aufgestellt ist. Ich glaube, wenn man jetzt Amazon nimmt, ob du jetzt in Deutschland oder in den USA oder sonst wo bei Amazon reingehst, ist es relativ ähnlich von den Prozessen. Das ist bei einer Metro komplett unterschiedlich. Also auch teilweise sind die Märkte sehr unterschiedlich, in denen wir uns bewegen. Die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Wir haben teilweise sehr starke regulative Einschränkungen. Alkohol beispielsweise ist ja sehr stark reguliert, oder Tabak ist auch sehr stark reguliert. Also solche Dinge musst du dann auch mit betrachten. Und in dem Kontext ist also auch ein sehr dezentrales Modell, mit auch der Denke, dass jedes Land so seine eigenen Wünsche hat. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, eines der größten Probleme, die Metro zu lösen hat. Wie kriegst du in ein so heterogenes Marktumfeld eine Standardisierung rein? Weil auch war wirklich bei mir mal auch kurzfristige Überlegung, würde es nicht Sinn machen, die Corporate IT komplett einzustampfen und nur noch dezentrale IT zu haben? Allerdings schlägt dann relativ schnell die Kostenkeule zu, weil das kriegst du einfach nicht sauber skaliert. Also, und hast dann auch so Themen wie Security und so weiter, die einfach eine Corporate Governance benötigen. Und Governance klingt fürchterlich langweilig, ist aber bei so einem Laden mit eben, wie gesagt, 100.000 Mitarbeitern doch durchaus eine ziemliche Herausforderung. Und da muss man sich eben auch mit langweiligen, Anführungsstrichen, Themen wie IT-Governance, Security und so weiter beschäftigen. Und deswegen macht so eine zentrale IT schon Sinn. Aber um deine Frage nochmal konkreter zu beantworten, wir sind also nicht so sehr jetzt in die Technologiethemen gleich eingestiegen, sondern sehr starke kulturelle Transformation. Es war zu meiner Überraschung keine große Digitalstrategie vorhanden. Es war eine gewisse Vision da. Wie man das jetzt wirklich umsetzt, hat so ein bisschen gefehlt. Und ich dachte eigentlich, gut, da öffnest du jetzt irgendwo eine Schublade, da steht groß IT-Strategie drauf und dann legst du einfach los und setzt es um. Diese Schublade habe ich lange gesucht und nicht gefunden und dann natürlich irgendwann einfach selbst entwickelt. Gar nicht selbst ich persönlich, sondern das war Teil des kulturellen Wandels, dass man auch gesagt hat, man bindet jetzt die Leute mit ein. Das heißt, wir haben, ich glaube, damals 160 Mitarbeiter, die als auf Volunteer-Basis gesagt haben, sie möchten da mitmachen, an den nächsten Strategieprozess mit eingebunden und haben das dann auch entsprechend aufbereitet und auch präsentiert. Ich kann mich gut erinnern, vor vier, fünf Jahren war es dann so, dass wir das dann hier in einem großen Event präsentiert haben und Headquarter von Metro ist in Düsseldorf. Da habe ich dann auch so ein bisschen, das Epizentrum des Karnevals unterschätzt, weil ich hatte vorher auch gesagt, es gibt also bitte keine langweiligen PowerPoints mit Bullet Points runter, sondern bitte stellt es attraktiv dar und Rollenspiele. Und dann hat, wie gesagt, die Karnevalshochburg Düsseldorf zugeschlagen. Und dann hast du also Leute mit Superman-Kostümen auf der Bühne gesehen und so. Also es war ziemlich cool. Sind sehr international, also jetzt nicht nur Düsseldorf, aber da haben wir die Leute dann zusammengebracht. Und wir haben also eine sehr große Einheit in Rumänien. Wir haben Leute in Indien, in China und so weiter sitzen. Aber da war dann, wie gesagt, 160 Leute, großes Theater auf der Bühne, wo also dann die Sachen dargestellt wurden. Und solche Dinge prägen und solche Dinge bringen auch natürlich die Leute hinter die Gesamtstrategie.
Wow, da sind ganz viele spannende Buckets, in die ich ein bisschen reintauchen wollen würde. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Kulturthema. Das ist ja nicht zwingend einfach, eine Kultur zu beschreiben und dann auch noch dafür zu sorgen, dass die irgendwie, ja, man kann ja Kultur nicht umsetzen, aber so zum Leben erweckt wird. Das ist, finde ich, so die eine Herausforderung. Und wenn ich dann so von außen drauf schaue, würde ich schon sagen, dass die Bandbreite der Kulturen, muss man wahrscheinlich ja schon fast sagen, die es in einem Konzern wie der Metro gibt, ja schon auch breit ist. Also das wird ja nicht in einem IT-Department genauso sein und sich umsetzen lassen und wahrscheinlich auch nicht funktionieren, wie, sagen wir mal, in den einzelnen Märkten. Wie seid ihr denn damit umgegangen zu sagen, okay, lass mal überhaupt rausfinden, was ist denn die Kultur, die wir haben wollen und für welche Bereiche, wie unterschiedlich definieren wir die denn?
Also vielleicht muss man erst mal sagen, natürlich sehe ich mich jetzt nicht irgendwie als der Kulturpapst, der für die gesamte Metro jetzt eine neue Kultur einführt. Ich glaube, das ist auch gar nicht wirklich machbar. Und es macht auch Sinn, dass wir da teilweise sehr starke Kulturen auch pro Land haben und auch ehrlich gesagt eine Corporate, also jetzt wirklich Headquarter, wo also Leute aus dem Compliance-Umfeld und Rechtsbereich und so weiter da sind, die jetzt auf die gleiche Kultur zu bringen, wie jetzt ein Software-Engineer, der in Berlin oder in Brasov in Rumänien sitzt, ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Deswegen habe ich mich natürlich erstmal auf meinen eigenen Stall konzentriert, wie gesagt, der auch schon relativ groß ist. Aber nur, um da auch mal eine Zahl zu nennen, für Metro Digital, also der Digitalarm der Metro nennt sich Metro Digital als eigene auch Legal Entity. Und allein Metro Digital Deutschland hat 45 Nationen im Team. Also das ist an sich per se schon kulturell sehr heterogen. Und natürlich geht es erstmal über die klassischen Themen, also du sagst, okay, wir müssen erstmal unsere Werte definieren, wir müssen auch und auch das wieder eher als Schwarmintelligenz, also wir haben dann so Kulturcircles gebildet, wo die Leute sich einbringen, dann die üblichen Themen, wie man produziert T-Shirts und Hoodies und so weiter, die Leute dann auch natürlich stolz auf dem Campus tragen. Also solche Dinge haben wir massiv gemacht und dann natürlich auch versucht, das jetzt auch vorzuleben und über, weiß ich, Fuck-Up-Nights und die ganzen Dinge, die man macht, versuchen das als Rollenmodell auch vorzuleben. Und das ist ein sehr stetiger, langer Prozess. Der ist auch nie abgeschlossen. Wir sind immer noch in diesem kulturellen Wandel. Man gibt jetzt sehr, sehr stark Strategien vor. Man gibt sehr, sehr, sehr stark jetzt auch vor, wo das Unternehmen sich hinbewegen möchte. Du hast bei so einem großen Firma wie Metro auch mit so Themen wie Betriebsrat und so weiter zu kämpfen, um das auch klar an der Stelle zu machen. Betriebsrat wird oft so als negativ wahrgenommen, aber Betriebsrat kann auch unglaublich viel beitragen, um das Ganze zu schärfen. Also wenn du da eine gute Kollaboration hinkriegst, dann geht es auch in die richtige Richtung. Also diverse Ankerpunkte, die du hast, um so ein Thema zu treiben.
Manchmal ist es gar nicht so einfach, ganz oben mit diesem kulturellen Wandel anzufangen und so dieses Verständnis von Agilität und modernem Führen, modernem Arbeiten dann auch da oben in Anführungszeichen hinzukriegen? Weil oftmals sieht man ja, wir müssen jetzt hier mal Methoden einführen und agile Methoden sind super, aber das sollen die mal machen, die damit arbeiten und wir bleiben erstmal so, wie wir sind. Was war da deine Erfahrung? Wie schnell oder langsam ging das, geht das? Funktioniert das?
Ja, also muss ich schauen, dass ich mich jetzt ein bisschen nicht so in die Nesseln setze.
Nicht aus dem Fenster.
Weil, also Fakt ist, dass wir wirklich eigentlich das von unten nach oben machen und nicht von, also wenn du heute in eine Vorstandssitzung, oder wenn du jetzt Commercial Board Sitzung reingehst, dann läuft die immer noch relativ ähnlich ab wie vor 5 oder 10 Jahren. Das heißt, da gibt's Agenda, okay. Da gibt's PowerPoint-Präsentationen rauf und runter. Und beispielsweise, wenn ich jetzt hier so in meinen Bereich wieder schaue, da arbeiten wir nach Kanban. Also es gibt kein Meeting, wo es jetzt nicht ein Kanban-Board gibt, wo die Zuständigkeiten drauf sind, wo Dokumente dazugefügt sind und so weiter. Wohingegen dann so ein sehr formales Meeting auf weiter der Vorstandsebene halt einfach schon läuft mit Protokollant und Agenda und PowerPoints, die eine Woche vorher eingereicht müssen. Und dann hast du auch Kollegen, die neben dir sitzen, die dann also die ganzen PowerPoints auch ausgedruckt neben sich liegen haben. Also das ist schon eher was wir von unten nach oben getrieben haben. Und ich kann es nur sagen, für die Geschäftsführung, also das Board der Metro Digital, bewegen wir uns genau gleich wie jetzt auch diese agilen Teams. Das heißt, auch wir machen Retros und wir machen Sprints und wir machen schlussendlich dann auch hier nach Kanban die Sachen entsprechend durchzufeuern. Aber dass es jetzt bis nach ganz oben schon überall durchgedrungen ist, da bin ich quasi noch dran.
Hervorragend. Und es ist auch nicht trivial, ne, muss man sagen. Also ich sehe ja in vielen Fällen auch immer dieses, weil ich mit unterschiedlichen Ebenen zu tun habe. Von unten wird es immer nach oben gefingerpointet. So, ja, die da oben haben das noch nicht verstanden. Und von oben wird nach unten. Ich finde, die haben immer beide recht. Also beide Perspektiven sind ja berechtigt, weil es auch nicht trivial ist, du hast Anforderungen von, sagen wir mal, Kapitalmarktseite. Du hast sowas wie, wenn du mal einen Markt gebaut hast, dann ist der halt nicht agil morgen wieder weg, sondern der ist dann erstmal da und du musst den auch erstmal eine Reihe lang bezahlen. Also das ist so ist ja nicht leider, die Realität ist ja nicht immer genau so, wie die Konzepte es in der Softwareentwicklung uns mal vorgelebt haben. Was ist euer Umgang damit, sowas wie eine Business-Realität dann zwar als Rahmen zu haben, aber den dann auch irgendwie so zu übersetzen, dass man nicht am Ende bei meiner Lieblingsaussage, naja, am Ende müssen die Zahlen aus unserem Businessplan stimmen oder das Budget muss eingehalten werden, um damit dann quasi alles mit der Keule wieder kaputt zu machen. Was hast du für einen Umgang gefunden, zwischen den beiden Welten zu mitigieren?
Also auch da wieder Blick zurück, so 5, 6 Jahre, da war es tatsächlich so, dass IT-Projekte, und damals hat man wirklich noch in IT-Projekten gedacht, erstmal das Erfolgskriterium war Time, Quality, Budget, was aus meiner Sicht relativ sinnfrei ist, aber das war damals mit so die Denke. Und es gab auch keine große Priorisierung, sondern der Vorstand möchte es haben oder der am lautesten schreit oder das wichtigste Land oder derjenige, der mit dem Vorstand am Samstag grillen geht, bekommt es halt zuerst. Also und gefühlt hat sich's in die Richtung bewegt. Und wir haben da erstmal angefangen mit einer klaren Priorisierung. Also ein Konzern lebt ja immer ganz gern mit irgendwelchen Abkürzungen. Es ist also eine PPM-Methodik eingeführt worden, wo es also um Projektpriorisierung ging, um einfach mal zu sagen, auf Basis von welchen Kriterien entscheiden wir denn, welches Projekt tatsächlich Priorität hat. Jetzt haben wir, und die Metro ist jetzt zum Glück schon relativ lange in dieser agilen Welt unterwegs. Das heißt, die agilen Software-Teams, die denken nicht mehr in 6 oder 12 oder, weiß ich, 3-Jahres-Projekten, sondern die denken halt in ihren 2-Wochen-Sprints. Das war damals schon etabliert, als ich kam. Aber das eben zu transformieren war extrem schwierig. Und wir haben also mit dieser PPM-Methodik erstmal angefangen, also erstmal Sachen priorisiert auf große Ebene. Und dann habe ich, wo wir uns auch damals in Kontakt hatten, natürlich angefangen, das OKR-Framework einzuführen. Das war auch da lang überlegt, wie ich das jetzt hier einführen sollte, ob man das besser top-down macht, aber wir haben es dann auch tatsächlich bottom-up gemacht und ich hatte, wie gesagt, OKR schon mehrfach eingeführt in unterschiedlichen Größen, aber hier jetzt bei der Metro ist die Herausforderung ganz klar, dass es jetzt hier Richtung Skalierung die große Fragestellung ist. Und in dem Kontext haben wir also erstmal angefangen mit einem kleinen Team von 30, 40, 50 Leuten, was vielleicht für ein Startup immer noch viel klingt, aber in unserem Kontext sehr klein ist, erstmal OKR zu testen und einfach mal dieses Bewusstsein zu bringen, was es eben heißt, nicht mehr Output-getrieben zu arbeiten, das heißt Feature Factory zu sein, sondern dass man erstmal überlegt, welchen Business Value möchte ich denn produzieren. Auf Basis Business Values fange ich dann an, tatsächlich mir Features idealerweise im Experimentiermodus zu überlegen und die möglichst auszurollen. Das heißt, dann kommen auch so technische Aspekte wie, dass eine Continuous Delivery Delivery Pipeline brauchst, um möglichst schnell zu deployen. Also die ganzen Themen wurden eingeführt und es hat sich dann so wie so ein Virus durch die Organisation entwickelt. Das heißt, irgendwann war es dann mal bei 500 Leuten, dann war es mal bei 1000 Leuten. Es ist ein langer Prozess. Wir sind auch gerade bei so einer Größe auf einmal in dem Modus drin, dass du jetzt nicht mehr so ein OKR-Alignment jetzt innerhalb von irgendwie 3-4 Tagen hinkriegst, sondern wenn das mal irgendwie, also wenn 250 Produktteams, die bei uns arbeiten, wenn du jetzt 250 Produktteams alleinen möchtest, auch über Strukturen hinweg, nennt sie dann bei uns Chapter, dann ist das ein relativ langer Prozess und so ein Alignment dauert bei uns halt zwischen 4 und 6 Wochen. Und dann macht es auf einmal in 3 Monats OKR-Zyklen zu denken auch nicht mehr viel Sinn, weil du brauchst quasi immer 6 Wochen schon, um den nächsten OKR-Zyklus vorzubereiten, sodass wir also im Augenblick bei 6 Monatszyklen sind. Aber es hat sich so durch die Organisation durchbewegt, bis irgendwann auch der gesamte Digitalbereich auf OKR als Methodik unterwegs war. Und dann kam jetzt die Welle, wo wir noch immer dabei sind, das Richtung Business zu transferieren. Das heißt inzwischen, und das finde ich mal ganz gut, fragt auch jeder Vorstand bei einer Sitzung, ja okay, was ist jetzt der Business Impact und was ist die Matrix, wie du das misst? Und früher war es halt eher, ja lass uns mal eher in den, was ich, entweder Finanzkennzahlen denken, aber jetzt kommt eben einfach immer mehr die Business-Sicht. Wir haben inzwischen wirklich die Company-Metriken komplett definiert. Es gibt auch Company-OKRs, die definiert sind auf Basis einer Strategie, die auch eher ein bisschen schwammig war. Das heißt, Strategie umgesetzt jetzt in Company-OKRs, die 3-4 Jahre Laufzeit haben oder mal für den Zeitraum definiert sind und dann einfach runtergebrochen, klassisch bis runter zum letzten Team. So. Und das ist ein Prozess, der jetzt immer noch läuft. Wir binden jetzt das erste Mal auch die Länder in diesen OKR-Prozess ein und das ist eigentlich die Herangehensweise, die wir versucht haben, jetzt tatsächlich diese eher traditionelle Herangehensweise jetzt in einen agilen Ansatz umzusetzen, der einfach sehr, sehr businessgetrieben ist, weil auch das ist immer einer meiner Lieblingssätze, wir sind nicht da, um IT zu machen, der IT willen, sondern wir müssen einen Business-Impact haben und wir machen nur das, was Business-IT Sinn macht und deswegen musst du auch messen und auch da vielleicht noch ein Thema, das Vertrauen in die IT ist per se erstmal relativ schlecht, sondern wird erstmal davon ausgegangen, naja, da sitzen irgendwelche Jungs im Keller, die halt Spaß haben, mit irgendwelchen Technologien rumzuspielen. Aber am Ende muss in die Richtung gehen, dass wir auch beweisen, dass das, was wir machen, Sinn macht. Und deswegen haben wir also jetzt Company Dashboards, wo du in Realtime sehen kannst, welches Deployment welchen Impact hatte. So, und wir deployen also heute schon wirklich viel, also unser, was ich, Online-Shop hat 15, 20, 30 Deployments pro Tag. Und das ist aus meiner Sicht also für so ein großes Geschäft für uns schon recht radikal.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du, ihr habt mittlerweile auf Company-Ebene, also Metro Digital ist Company-Ebene.
Nee, Metro AG. Da habt, also wirklich Gruppenebene.
Metro AG, genau. Okay. Gruppenebene. Da habt ihr Company OKRs, die sind aber länger laufend als euer Zyklus von 6 Monaten. Was ist das Rational dahinter, die nicht, also die Strategie stabil zu lassen und die OKRs auf dieser Ebene nicht auch anzupassen?
Ja, also die Logik ist zu sagen, okay, man hat eine Strategie, die natürlich auch eine gewisse Laufzeit braucht. Also ich glaube, jetzt alle 3 oder 6 Monate die Strategie zu ändern, würde uns, glaube ich, ziemlich schnell aus dem Gleichgewicht bringen.
Absolut.
Und diese langfristige Strategie, die also jetzt bis 2030 als Ziel auch mit Finanzkennzahlen hinterlegt ist, das heißt, es ist schon klar, bis 2030 wollen wir diesen Umsatz machen und sich diese Geschäftsfelder entwickeln. Und darauf bauen sind dann eben auch die Treiber dahinter identifiziert worden. Das heißt, wir wissen genau, dass wir sich unseren Digital Sales als Beispiel jetzt eben um X% erhöhen möchte, was wiederum eher eine businessgetriebene Zahl ist. Aber dann weiß ich auch, dass ich zum Beispiel Stock Availability, also die Verfügbarkeit von Produkten bei uns, die auch abverkauft werden können, dass die auch ein gewisses Niveau brauchen. Also, und diese Kennzahlen sind, wie gesagt, definiert. Und daraufhin hat man sich einfach festgelegt, okay, wir legen jetzt einfach mal diese 7-Jahre-Strategie mit auf Finanzkennzahlen um jetzt in OKRs, also Company-Gruppen-OKRs, um dann daraus langfristig diese, schlussendlich bis runter auf Solution-Produktebene die OKRs abzuleiten. Also wirklich klassisch kaskadierend top-down, aber auch jetzt, wenn wir natürlich in diesen Abstimmungszyklen sind, ist es auch bottom-up, sodass man also durchaus auch mal vielleicht eine Bereichsstrategie oder einen Bereichs-OKR nochmal anpasst, weil man einfach auch feststellt, dass alle Teams, die in dieser Bereich arbeiten, tatsächlich hier auch zu einer Veränderung der OKRs führen.
Das heißt, ihr habt die OKRs dann an der Stelle sowohl ganz oben als auch ganz unten als wirkliche Basis für Gesprächsgrundlagen. Das sind die Meetings und wir richten uns dann auch in der Aussteuerung mit den Mitarbeitenden danach. Also, ja. Jetzt ist ja spannend. Ich hatte mal dich in einem Vortrag sagen hören, dass ihr so das Vimosa-Framework noch in Kombination mit OKRs benutzt. Da ist in meinem Verständnis der Begriff des O's doppelt besetzt. Ja. nämlich einmal über der Strategie und dann in meinem Verständnis von OKRs unter der Strategie als Objectives and Key Results. Wie greifen die Sachen für euch ineinander oder greifen die immer noch ineinander?
Nee, also nicht mehr. Der Wimosa-Ansatz okay. war der Weg Richtung der OKRs und du hast völlig recht, das O hat bei beiden Frameworks leider eine unterschiedliche Bedeutung. Von daher hat man auch da ziemlich mit zu kämpfen, den Leuten klarzumachen, dass Objective in Framework 1 eine andere Bedeutung hat als in Framework 2. Also da ist echt dann mit Vokabular zu kämpfen. Das war Teil unseres Strategieprozesses, weil ich einfach festgestellt habe, dass auf der Strategieseite sehr, sehr wenig da war, also auch innerhalb der IT-Landschaft. Das heißt, ich habe einen Solution-Owner, der jetzt den Online-Shop beispielsweise verantwortet oder die Supply-Chain-Lösung verantwortet, nach Strategie-Dokumenten, Mission, Vision-Statement und so weiter gefragt, aber relativ wenig bis gar nichts da. Und daraufhin haben wir einfach mal dieses Wimosa-Framework eingeführt, also Vision, Mission, Objectives, Strategies und Actions. Und wie gesagt, das Objective da hat eine andere Bedeutung, als es jetzt im OKR-Umfeld. Aber das war für uns so ein Zwischenschritt, um einfach mal diese Strategiedenke zu schaffen. Und natürlich sind wir irgendwann von diesem Wimosa-Ansatz weg und definieren also jetzt die Bereichsstrategien auch über OKRs. Das heißt, wenn wir jetzt nicht nur jetzt diese OKRs, die 3 oder 6 Monate Laufzeit haben, sondern wir haben auch OKRs auf Bereichsebene, die durchaus auch eine Laufzeit von 1, 2, 3 Jahren haben, um einfach die Strategie auf den einzelnen Solution-Ebenen abzubilden. Aber das Wimosa-Framework ist in der Form, ich möchte nicht ausschließen, dass es noch irgendwo rumgeistert, aber offiziell in der Form nicht mehr supported, sondern das war ein Zwischenschritt, um den Connect hinzukriegen Richtung strategiedenkendes Unternehmen und dann daraus ableiten, auch die Ziele abzuleiten.
Okay, das funktioniert für mich jetzt gedanklich wieder sehr gut. Jetzt hast du ein paar Mal schon uns so einen leichten Einblick in den Strategieprozess gegeben. Und Strategieprozess hast du, glaube ich, wenn ich es richtig vorhin mitgeschnitten habe, gedanklich gesagt, Strategieprozess mit Freiwilligen. Normalerweise ist ja Strategieprozess nicht mit Freiwilligen, sondern mit Managern oder mit Beratern oder mit allen möglichen Anspruchsgruppen. Aber Freiwillige habe ich bis jetzt selten gehört. Kannst du uns da mal kurz mitnehmen, wie ihr Strategie definiert und wie ihr den Prozess gemacht habt, dass jemand sagt, jetzt habe ich einen Blick da drauf und jetzt habe ich auch ein Verständnis, was ich mitbringen muss an Perspektive, damit ich einen strategischen Mehrwert habe und nicht hier meine Aufgabenliste auch mal mit in den Prozess einkippe. Also damit du natürlich auch das die Akzeptanz kriegst auf einer, ich nenne es mal Manager-Ebene, um dann das Ergebnis, was aus so einem durchaus breiten Strategieprozess dann auch rauskommt, auch mitzutragen.
Also ich glaube, dass die Herausforderung bei so einer sehr großen Unternehmen wie Metro ist natürlich Kommunikation. Und wir machen super viel Kommunikation. Das heißt, wir haben regelmäßig All-Hands-Meetings. Wir machen sogenannte Let's-Talk-Sessions, wo man also sagt, okay, die ersten 10, die sich melden, dürfen dann in Anführungsstrichen mal eine Stunde lang direkt mit dem Manager sprechen. Auch für mich ziemliche Herausforderung, weil ich natürlich den Connect zur Basis gar nicht verlieren möchte. Bei mir kommen unglaublich viel Informationen um eine gefilterten Formen, auch dann doch immer mit vielleicht sogar einem leicht politischen Touch. Von daher haben wir also sehr, sehr viel Kommunikation gemacht. Im Rahmen dieser Kommunikation haben wir auch gesagt, Leute, wir haben hier echt ein Thema auf der Strategieseite. Wir geben ein paar Guardrails vor, wo wir sagen, da wollen wir hingehen. Ich nehme ein sehr praktisches Beispiel. Wir wollen von unserer heutigen Rechenzentrumstruktur Richtung Cloud. Das ist einfach jetzt eine Vorgabe, die tatsächlich top-down kommt. Aber jetzt die Ausgestaltung, die wollen wir durch euch mitmachen lassen. Das heißt, ihr gebt uns einfach vor, und ich weiß gar nicht, ob das Strategie das richtige Wort ist für, wir bewegen uns von Rechenzentrum Richtung Cloud. Das ist wirklich jetzt eine Ausrichtung des Unternehmens. Aber daraus hin eine Strategie abzuleiten, wie das Ganze jetzt umgesetzt wird, wie die Ausgestaltung dieses gesamten Themas ist, das überlassen wir mit euch. Aber haben jetzt nicht gesagt, jeder, der da Lust hat, kann da irgendwie mitmachen, sondern wir suchen Freiwillige, die auch bereit sind, da Zeit zu investieren. Die Zeit bedeutet auch, dass die Leute erstmal ausbilden muss, weil es ist ja nicht so, dass jeder von heute auf morgen, der sich noch nie damit beschäftigt hat, auf einmal gut in einem Strategieprozess ist, sondern wir haben also Absolut. Dann auch tatsächlich Ausbildungsprogramme angeboten, um denen zu erklären, was ist der Unterschied, weil so selbst einfache Dinge, was ist der Unterschied zwischen einer Vision und Mission? Das klingt erstmal trivial, aber musst du auch erstmal den Leuten klar machen. Und dann haben wir also diese Freiwilligen, in Anführungsstrichen, die also intrinsisch motiviert in so ein Thema reingehen, da in der Form ausgebildet und auch immer mit begleitet. Es gab also auf jedem Arbeitsstream, ich glaube, es waren auch um die 12, 13 Arbeitsstreams, die sich da bewegen. Gab es auch immer einen Mentor drauf, der tatsächlich auch diesen strategischen Background hat, der auch Guidance gegeben hat. realistischerweise muss man auch sagen, dass in dem Prozess auch ein paar Leute rausgefallen sind, denen das dann irgendwie zu abstrakt war oder die da einfach dann auch vielleicht auch nicht mehr die Zeit hatten. Aber es gab eine Guidance von unserer Seite aus, die dann auch in sehr intensiven Kommunikationszyklen da vorgegeben wurde, dann aber auch nicht sagt, okay, ihr schließt euch jetzt mal irgendwie ein Jahr rein und danach möchten wir die perfekte Strategiepräsentation haben. So, wir machen immer wieder Touchpoints, wir machen immer wieder Retros, schauen immer wieder, ob wir noch auf Spur sind, ob wir uns jetzt hier in die falsche Richtung bewegen. Ist also von daher kein ungesteuerter Prozess, sondern wir haben Freiwillige, die also einfach viel Man-Woman-Power mit an den Tisch bringen, um dann schlussendlich die Dinge auch zu spezifizieren und wie gesagt auch dann als Ambassador aufzutreten, um dann das Thema auch in die Mannschaft zu tragen. Also es ist ja nicht nur, dass ich mich dann in einem All-Hands-Meeting vor irgendwie 2000 Leuten auf die Bühne stelle und sage, das ist jetzt, wie es geht, sondern wenn du dann so eine skalierte Organisation dahinter hast, kannst du auch mal auf Abteilungs- oder Bereichsebene reingehen, also bei uns Domains und Units, schlussendlich die Themen zu kommunizieren, aber auch zu diskutieren. Und dann gibt es auch wieder einen Rücklauf, weil die Leute auch sagen, das ist das, was auch die Mannschaft operativ wahrnimmt. Und da gibt es also diese neuen Argumente, die man vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Klingt jetzt alles fürchterlich komplex, aber am Ende des Tages einfach atmen über diese freiwilligen Mitarbeiter und dann aber auch schlussendlich wieder zurückspielen über diese Mitarbeitenden in den gesamten Strategieprozess. Also ein langer Prozess hat uns auch 1,5 Jahre gekostet, aber danach hatten wir aus meiner Sicht hier schön im Intranet dargestellt eine sehr gut ausdetaillierte Struktur.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, über welchen Zeitraum ihr das gespielt habt. Und habt ihr den Zeitraum im Vorfeld so antizipiert und der hat auch so funktioniert oder er hat sich so viel Zeit genommen, wie er braucht?
Letzteres, ich bin per se, hört man auch, wie ich spreche, sehr schnell, ist ziemlich ungeduldig und ich dachte eigentlich, dass wir das irgendwie so nach 4, 5, 6 Monaten durchhaben, aber wir haben es genauso gemacht, wir haben gesagt, wir geben uns die Zeit, die es braucht. Am Ende zählt da nicht Geschwindigkeit, sondern Qualität und haben auch an vielen Stellen nochmal pivotiert und gesagt, das geht jetzt in die falsche Richtung, da müssen wir nochmal einen Haken nach links oder rechts schlagen. Und dann ist halt 1,5 Jahre rausgekommen. Also natürlich wäre es lieber gewesen, schneller zu machen, aber ich glaube, dass da Qualität wichtig ist als Geschwindigkeit.
Vor allen Dingen, du hast einen sehr charmanten Vorteil, dass du dieses Diffundieren der strategischen Überlegungen in die Organisation ja quasi schon in den Entstehungsprozess einbezogen hast, weil du so eine löchrige Struktur gebaut hast, die auf unterschiedlichen Ebenen auch so ein bisschen da so reinsickert.
Vielleicht da noch ein Hinweis, und zwar, was so eine der Problemstellungen war und immer noch ist, dass sie natürlich durchaus auch mal eine Strategie ändern kann, also auch von Business-Seite aus. Was ich nehme, unser Pricing, wo man also gesagt hat, man muss irgendwie möglichst viel Produkte haben, die müssen möglichst viel günstig sein oder müssen günstig sein. So, und da gibt's auf einmal eine Änderung der Pricing-Strategie, also wirklich auf Business-Seite, dass man hier nicht sagt, okay, man möchte jetzt irgendwie sich anders aufstellen und jetzt in Details gehen zu wollen. Und das sorgt dann aber dafür, dass du dann auch auf IT-Seite die Strategie nachjustieren musst. Von daher, das ist schon also ein permanenter Prozess. Und wir haben dann irgendwie vor 2, 2,5 Jahren auch einen neuen CEO bekommen, der natürlich auch mal ein großes Strategieprogramm fährt. Und dann haben sich ein paar Dinge nachjustiert und so verändert. Und du musst natürlich darauf reagieren. Von daher, der Strategieprozess ist für uns jetzt nicht in der Form abgeschlossen und sagt, das ist jetzt dieses Buch, das da steht, sondern das ist ein fortlaufender Prozess. Und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, eine Strategie, die schreibst du einmal runter, dann musst du 6 Jahre halten, sondern das ist ein permanentes Nachjustieren und das passiert, wie gesagt, auch durch äußere Einflüsse.
Wie ist euer Rückkanal von den OKR-Iterationen wieder zurück in die Strategie? Weil da findest du ja immer so, ich nenne sie ganz gerne so Kreuzungen, wo man sagt, hey, an der Stelle müssen wir uns jetzt mal entscheiden, wollen wir links rum oder wollen wir rechts rum? Wenn wir uns nicht entscheiden, wird es ganz schön träge, weil wir dann immer ein bisschen davon machen. Wie ist der konkrete Rückkanal, dann da das Strategiefass wieder aufzumachen, wenn man an so eine essentielle Fragestellung kommt?
Ja, da legst du jetzt ein bisschen den Finger in eine Wunde, weil der Rückkanal funktioniert so lala, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also natürlich sehen wir, dass sich bestimmte Kennzahlen nicht bewegen oder man stellt auch fest, dass vielleicht sogar die Kennzahl falsch ist. Wir machen auf allen Ebenen bis hoch zum Vorstand natürlich Retroperspektiven. Das heißt, auch da wird nach jedem OKR-Zyklus, wie gesagt, bei uns auf 6-Monats-Basis, wird nochmal geschaut, ob was gut und was schlecht lief. Wir sind noch nicht auf dem Niveau, dass ich wirklich sage, okay, der OKR-Prozess hat jetzt tatsächlich eine Implikation, dass strategische Guidance nochmal groß angepasst wird, sondern da gibt es eine sehr, sehr klare Stoßrichtung, der wir uns reinbewegen. Dann stellt im Augenblick eher die Frage, was haben wir falsch gemacht, um diese strategische Vorgabe nicht zu erfüllen, sondern es wird an der Strategie wird im Augenblick noch nicht so gezweifelt, was, glaube ich, erstmal richtig ist. Aber dass wir jetzt den strategischen Prozess sehr, sehr stark durch den OKR-Rückfluss beeinflussen, ist Stand heute, ehrlich gesagt, limitiert gegeben.
Okay. Ich finde den mitunter spannendsten Teil daran, nämlich auch, dass man gar nicht mal sagt, okay, ich muss jetzt die Strategie, die ich verfolge, in Frage stellen oder anpassen, sondern ich finde, dass das ein ziemlich gutes Instrument ist, um von unten die Strömungen aufzunehmen. Habe ich irgendwo dunkle Flecken, also sehe ich bestimmte Sachen nicht, die ich in der Strategie noch nicht abgedeckt habe. Und da kommt wieder dieses Spannungsfeld, was aus so einem OKR-Prozess immer schön rauskommt, zu sagen, da müssten wir mal eine größere Frage beantworten oder eine weitreichende Entscheidung treffen. Deswegen finde ich den Connect da so spannend. Ja. Was funktioniert aus deiner Perspektive bei OKRs als Framework Stand heute noch nicht? Also nicht, weil ihr es noch nicht hinkriegt, in Anführungszeichen, oder weil es noch nicht in Gänze ausgerollt ist, sondern wo du sagst, da hat das Framework Lücken.
Sehr, sehr gute Frage. Also vielleicht grundsätzlich, ich bin jetzt kein großer Verfechter und es trifft jetzt auch bei agilen Prozessen zu, dass man jetzt irgendwie nach dem Buch versucht, Dinge umzusetzen. Also ich glaube, jeder braucht seinen eigenen Weg. Wir sind sehr, sehr stark mit dem Unternehmen Google verbandelt, die das ja schon sehr, sehr lange machen. Und der OKR-Prozess bei Google unterscheidet sich signifikant zu dem, was wir machen. Nichtsdestotrotz haben wir auch versucht, mit denen uns auszutauschen. Also wir sind großer Kunde von der Google Cloud, wo wir also sehr intensiv mit den Kollegen uns austauschen und deswegen auch immer wieder sehen, wie die ihre eigenen Produkte entwickeln. Und stellen fest, dass auch die mit der Skalierung an sich Probleme haben. Also ich glaube, da ist das Thema OKR noch nicht perfekt. Ich glaube, es funktioniert super gut bei Unternehmen mit 10, 20, 30 Mitarbeitern. Ich glaube, da ist es wirklich easy und vielleicht auch manchmal sogar fast ein bisschen too much. Ab einer bestimmten Größe, 500, 1000 Mitarbeiter, wird es dann schon echt schwieriger. Und da sehe ich echt noch Handlungsbedarf. Also wir haben noch nicht wirklich die perfekte Lösung gefunden, jetzt uns sehr, sehr schnell auf Basis des Frameworks zu bewegen. Also gerade wenn du 250 Produktteams hast und die irgendwie alignen musst, dann ist es also ein unglaublicher Aufwand. Und da ist schon auf unserer Seite noch Handlungsbedarf. Und klar, wir experimentieren viel, wir holen uns auch sehr viel externe Einflüsse rein, um einfach, wie gesagt, Google ist einer, aber wir sprechen auch mit anderen Firmen, auch mit anderen Industrieteilnehmern, um zu schauen, wie die das Thema angehen. Aber die Skalierung ist aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen des OKR-Frameworks.
Würdest du sagen, dass ein Teil davon auch möglicherweise im Schnitt von Units hängt und vielleicht sogar die Frage stellt, ist die Digital-Unit als solche die beste Form, so eine Organisation zu schneiden?
Super Punkt, weil genau das ist, an dem wir gerade dran sind. Es war wirklich vorher so die Denke, gut, es gibt halt die Business-Seite, dann gibt es sogar noch die Landesseite und dann gibt es den Digitalbereich und wie gesagt, einer alten Denke, der Business-Bereich entwickelt irgendwelche Anforderungen, möglichst abgestimmt mit den Ländern und schmeißt dann über den Zaun und dann hat die IT das entsprechend umzusetzen. Wir folgen einen jetzt anderen Ansatz, hat vorher schon einen Begriff genannt, nennt sich Chapter. Das ganz kurz zu erklären, wir versuchen quasi so Firma in der Firma zu gestalten. Es gibt also einzelne Schnellboote, die noch, ehrlich gesagt, weit weg von Schnellboot sind, aber zumindest die Ambition haben, Schnellboot irgendwann zu werden. Das sind dann also Units, die so zwischen 100 und 300 Mitarbeitende haben und die sehr losgelöst voneinander, also möglichst auch tags sich bewegen sollen. Das ist die Theorie. So, und die setzen sich zusammen eben immer aus, und das ist jetzt unser interner Ansatz, aus einem Tandem. Das heißt, wir haben immer einen Chapter-Lead, der auf Business-Seite sitzt und einen Chapter-Lead, der auf Tech-Seite sitzt. Und dann wird da aus diesem Tandem sogar ein Triangle, dass man nämlich dann sogar noch Co-Creation-Countries dazu nimmt. Also wenn du mit 25 Ländern versuchst, Anforderungen abzustimmen, geht das nicht, sodass wir auf jeder Solution, ob es jetzt ein Online-Shop ist, die Supply-Chain-Lösung etc., die Anforderungen abzustimmen oder auch die OKRs abzustimmen, geht es nicht. Deswegen haben wir maximal 5 Co-Creation-Countries pro Solution definiert. Das sind im Regelfall die großen Länder mit dem größten Impact, aber auch Länder, wo wir vielleicht ganz spezifische Anforderungen haben oder die inhaltlich schon relativ weit sind. So, und dieses Dreieck aus Co-Creation Countries plus Chapter Business Lead plus Chapter Tech Lead, die produzieren schlussendlich, sagen wir, die Logik, die Strategie dieses Chapters. Und das wird dann runtergebrochen dann auf Solution-Ebene. Also bei uns ist der Begriff Solution, anderen Firmen wird man Produkt sagen, und aus einer Solution entstehen dann drunter noch Teilprodukte. Also die Search-Funktion eines Online-Shops ist bei uns ein Produkt und der Online-Shop ist bei uns die Solution. Aber das ist so diese dreistufige Ebene, Chapter, Solution, Product Team. Und da gibt es eben auf allen Ebenen auch entsprechende diese Tandems. Also wir haben auch auf Solution-Ebene dann immer einen sogenannten Business Process Owner auf Business-Seite plus einen Solution Owner auf Tech-Seite, und die definieren dann die Gesamtlogik der Solution. Und wenn es dann auf die Produktebene runtergeht, sind es dann nur noch die Produktteams, wo wir aber auch immer wieder dann tendenziell natürlich verantwortlich aus dem Business als auch aus den Ländern einbringen. Also das ist unser Ansatz, um dieses große Problem der Skalierung zu lösen, kleine Einheiten draus zu bilden und eben diesen Connect über den Tandem-Ansatz. So, und das ist in Diskussion und quasi im Experiment. Wir haben also jetzt, glaube ich, 12 Chapter gebildet, und diese Chapter versuchen möglichst autark zu arbeiten, mit natürlich trotzdem dummerweise Abhängigkeiten, aber die kannst du dann leichter regeln.
Ja, also dann sind sie wenigstens transparent. Kurze Nachfrage dazu, das heißt, die Tech-Leute, die in dem Chapter sind, sind auch nur in dem Chapter. Das heißt, genau. Wenn sich Business Lead und Tech Lead gemeinsam darüber verständigt haben, das ist jetzt die nächsten 6 Monate dran und das alles nicht, gibt es niemanden, der an den Leuten in der Umsetzung dann von der Seite zieht und sagt, ah, ich habe noch hier drüben, die sind quasi autark
da. Also in der Theorie ist genauso, wie du sagst, Praxis sieht natürlich manchmal ein bisschen anders aus, aber nee, die Chapter Leads sind autark, und wie gesagt, Tech klingt jetzt nach Engineer, sondern nee, Tech ist eher bei uns aus dem Product heraus. Und wenn ich jetzt einen runtergehe, also hier auf Solution-Ebene, nehmen wir wieder einen Online-Shop als Beispiel, auch das wird eigentlich im Dreieck gemanagt. Das heißt, wir haben dann also sogenannte Domain-Owner, die also für diese Domain dann des Online-Shops zuständig sind. Da gibt es dann einen Product-Domain-Owner, einen UX-Domain-Owner, einen Engineering-Domain-Owner, und die machen dann dort wiederum im Dreieck quasi die Tech-Abstimmung. Aber der Product-Mann oder Frau ist im Regelfall der mit dem Business sich auch austauscht.
Okay. Jetzt meandern wir ja gerade so ein bisschen um die klassische Matrix-Struktur rum und wie man da irgendwie so rauskommt. Die eine spannende Frage ist ja in so einem Kontext immer, was ist dann zum Beispiel mit den Landesgesellschaften? Jetzt habe ich verstanden, ihr nehmt die größten Player und also vielleicht die 2, 3 größten Player plus 1, 2 Länder, die sagen, ah, bei uns war ganz besonders, aber vielversprechend, aber besonders. Habe ich aber verstanden, da gibt es eine ganze Menge Länder, die dann nicht auf der Wunschliste zwingend berücksichtigt werden. Müssen die dann nehmen, was rauskommt? Gibt es irgendwie einen Track, wo die sagen, ah, ja, hier habe ich noch Sonderanforderungen, könnt ihr das bitte mal bei Gelegenheit priorisieren und machen? Oder sind die dann autark und sagen, okay, das ist die Standardlösung, wenn ihr was anderes wollt, müsst ihr das mit eigenen Ressourcen umsetzen, dranbauen? Oder könnt ihr vergessen?
Also versuchen wirklich einen Corporate Standard zu etablieren. Deswegen ist auch die Aufgabe der Co-Creation Countries, und das ist für die auch intellektuelle Herausforderung, jetzt nicht möglichst nur in ihrem Land zu denken, sondern auch wirklich übergreifend zu denken. Das heißt, du bist jetzt Land Frankreich und hast jetzt besondere Anforderungen an den Marktplatz. Dann solltest du da also nicht nur an die Anforderungen eines französischen Marktplatzes denken, sondern global. Deswegen sind eben auch dann 3 bis 5 Co-Creation Countries auch zusammengebaut. Die tauschen sich natürlich auf Landesebene auch aus, aber wir haben dann quasi Klassensprecher, die diese Co-Creation Countries sind. Aber es ist schon dummerweise so, dass wenn du ein kleines Land bist, und was ich nehme Kasachstan als Beispiel, dann ist es schon so, dass wir eigentlich sagen, Leute, ihr müsst also hier den Corporate Standard folgen. Lokal bauen finden wir im Regelfall relativ schwer. Da greifen dann tatsächlich auch so Themen wie Security rein, weil es hilft uns nichts, wenn, ohne jetzt Richtung Kasachstan zu schießen, aber wenn da also eine lokale Agentur in Kasachstan einen Online-Shop baut, der also Security-Löcher produziert ohne Ende, dann hilft uns das nichts. Von daher haben wir da auch Governance-Strukturen. Das heißt, wenn ein Land eine Idee hat bezüglich einer lokalen Lösung, dann wird es in der Form unterstützt, muss aber, und jetzt kommt ein ganz schlimmer Begriff, durch ein Solution-Komitee durch. Das heißt, da schauen wir uns dann an, ob das irgendwelche Risiken für das Gesamtunternehmen bedeutet, und kann es eben Cäsar-mäßig bedeuten, Daumen nach oben oder nach unten, und dann hat das Land eben auch die Freiheit, das selbst umzusetzen. Die Länder, gerade die Kleinen, haben im Regelfall A, nicht die finanziellen Mittel und B, auch nicht die entsprechenden Skills, um da sehr viel lokal zu machen. Die schließen sich im Regelfall an die großen Lösungen, die auf Corporate-Seite kommen, an. Aber ein Land wie Deutschland oder Frankreich sind unsere beiden größten Märkte. Da gibt es auch eine relativ starke lokale IT, und wenn die also irgendwelche Anforderungen sehen, die landesspezifisch sind, dann wird das dann auch lokal umgesetzt, und es ist auch in der Form supportet, weil, wie gesagt, da sind wir sehr, sehr dicht dran, da ist viel Vertrauen da und die können dann auch eine lokale Lösung bauen.
Mit dem Risiko, dass die Kolleginnen und Kollegen in Frankreich was bauen, was die Deutschen auch gerne gehabt hätten, aber die es nicht zurückkriegen? Oder?
Ja, auch die Lösungen, die lokal dann in Frankreich gebaut werden, auch die gehen wieder durch Solution Committee. Das heißt, auch da schauen wir uns natürlich an, was die bauen und justieren gegebenenfalls nochmal nach. Aber die haben einfach, wie gesagt, die Freiheit, weil sie auch eigene größere Budgets haben und auch die Skills im Land haben, sowas zu bauen. Aber es ist schon so, dass wir dann versuchen, nur die Sachen, die sehr lokal sind, dann auch lokal zu lassen. Und so ein klassisches Beispiel sind legale Anforderungen. Da ist dann halt so, also was ich, die Abhandlung von Alkohol in Frankreich mag vielleicht unter steuerlichen Aspekten anders sein als jetzt in Italien. Und dann ist es auch okay, dass da ein extra Modul dazu gebaut wird. Aber sonst versuchen wir natürlich durch dieses Solution Committee hier tatsächlich eine übergreifende Funktion bereitzustellen, die Synergien zwischen den Ländern sicherstellt.
Einer der spannendsten technologischen Konfliktfelder finde ich immer die Frage, wer entscheidet denn jetzt über die Technologie, die zur Verfügung steht? Und dann gibt es ja eine Logik, die sagt, nee, wir nehmen ja alle die gleichen Programmiersprachen, Datenbanken, AI-Lösungen, was auch immer. Also wir gucken uns das zentral an und dann ist das der Baukasten, der zur Verfügung steht. Und die andere Extremlösung, die ich öfter mal in diesen Chapter-Logiken sehe, ist, naja, also die Product Owner kennen sich am besten aus mit dem, was zu lösen ist, und die suchen sich die Lösung, die am besten ihr Problem löst, und dann habe ich möglicherweise 25 verschiedene Datenbanken in einem Unternehmen.
Sehr klare Aussage auf unserer Seite, erster Fall. Das heißt, es gibt bei uns auch so ein Technic Architecture Board ist der Name. Auch da sitzt ein Landesvertreter drin, aber sitzt auch meine CTO, also aus Rumänien, Dame, im Lead mit drin, und dahinter gibt es ein Technic Architecture Board mit auch, da sind dann so 30, 40 Architekten, die auch Empfehlungen aussprechen, und das Technic Architecture Board, das sich, wie gesagt, aus 5, 6 gestandenen Managern zusammensetzt, die geben dann die Stoßrichtung vor, aber da sitzt einer mit Google Cloud Arbeiter, nächste mit AWS und der dritte mit Oracle Cloud oder Microsoft Azure. Das gibt es bei uns nicht, sondern auch Programmiersprachen ist limitiert. Jetzt nicht, dass er sagt, alle müssen Java machen, aber wir haben einfach einen Baukasten, ein Framework, wo wir sagen, okay, das sind die 3, 4 unterstützten Programmiersprachen. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt, morgen in Cobol was zu bauen, werden wir dem wahrscheinlich nicht zustimmen.
Okay, dann scheitert es am Solution Board. Ja, verstehe. Ja. Jetzt ist ja noch die spannende Frage, wie trefft ihr die Entscheidung über den Einsatz der Ressourcen? Das haben wir vorhin ja gesagt, okay, ja, da ist eine Kombination aus Business und Tech. Mhm. Das heißt, wir wissen sowohl, wie viel Aufwand ungefähr da drin steckt, so eine Solution oder darunter auf der Produktebene einen Schritt nach vorne zu bringen. Wir kriegen so ungefähr raus, wie viel Business Impact das haben könnte. Wie trefft ihr aber dennoch ganz konkret die Entscheidung, was da drankommt oder nicht? Macht das jedes Chapter für sich selber? Gibt es Trade-offs, wo man sagt, da suchen wir das globale Optimum und hier versuchen wir, daraus auszuleveln? Ja, das wäre für das Chapter zwar besser, aber wenn wir die Ressourcen woanders reinstecken, kommt für das Gesamtunternehmen mehr raus. Wie geht ihr mit dem Prozess?
Also wir haben zwei Bereiche, die so in den letzten 6, 12 Monaten für uns eine ziemlich große Rolle gespielt haben. Das eine ist, wir nennen es Penetration. Also Penetration-Kennzahl bedeutet Nutzung der Applikation tatsächlich im Land. Da kommen teilweise schlimme Zahlen hoch. Das heißt, wir haben Kennzahlen definiert, die Nutzung der Solution auch wirklich widerspiegeln. Und dann sehe ich halt...
Schlimm meint niedrig?
Genau. Also da kommt halt ran, dass in Land X die Solution nur zu 30% geht. Nehmen wir mein Lieblingsbeispiel. Wir haben eine Lösung, bei uns fängt alles mit M an. M-Transport, das ist also die Transportlogik, wie also ein Fahrer die Produkte, die er ausliefern muss, von A nach B bringt. So, dann hat er also in seinem Führerhaus vorne eine App laufen, die ihm sagt, jetzt bitte links abbiegen. Und dann sagt er, nee, weil ich halt da schon 30 Jahre hinfahre, fahre ich trotzdem lieber rechts. So, und also deswegen, das sind die Penetration-Kennzahlen, wo wir feststellen, da gibt es ein digitales Tool, einen digitalen Prozess, der wird aber schlussendlich einfach umschifft, das heißt, wird nicht genutzt. So, und diese Penetration-Kennzahl ist für uns also eine ziemlich wichtige Kennzahl, die bis hin zu den Bonusvereinbarungen der Manager im Land gehen, dass sie sagen, wir wollen diese Penetration-Kennzahl hochgehen. Und da gibt's auch das wieder so ein ziemlich klares Indiz, taugt jetzt die Solution oder taugt sie nicht? Weil wenn ich halt sehe, in Land X, wo die Finanzkennzahlen am Schluss auch gut sind, ist die Penetration halt bei 80-90% und in Land Y ist der halt nur bei 20% und dann sind vielleicht die Finanzkennzahlen auch schlechter. Ein sehr klares Indiz, dass man dafür sorgen muss, dass in dem Land die digitale Solution stärker genutzt wird. Dann sind wir relativ schnell wieder beim Change Management. Die zweite Fragestellung, die jetzt eher das Beantworter gesagt hat, ist, nennt sich bei uns Scoring. Das heißt, wir haben auf Basis unserer Gruppenstrategie, und auch da gibt es noch immer einen fancy Namen, die heißt bei uns Score, zufälligerweise. Diese Score-Strategie, die hat, wie gesagt, diese Kennzahlen abgeleitet, wie beispielsweise, wir wollen die Verfügbarkeit von Produkten, also Stock Availability, möglichst hoch drehen. So, und auf Basis dieser Score-Kennzahlen sind so um die 10-12 Stück, versuchen wir abzuleiten, welche Solution tatsächlich auf diese Kennzahlen am meisten einzahlen. So, und wenn ich dann jetzt also diesen Score berechne pro Solution, kommt dann ein ziemlich klares Ranking raus. Das heißt, wir haben jetzt alle Solutions und betreiben Gesamtunternehmen 150 Corporate Solutions plus 600 lokale Solutions, die also dann nicht zentral betrieben werden, was immer noch zeigt, welchen Wildwuchs wir da teilweise draußen haben. Aber diese 150 Solutions sind jetzt in drei Buckets eingeteilt. Es gibt also ein A-B-C-Cluster und in diesem A sind also dann die wichtigsten Solutions drin, die am meisten Impact haben schlussendlich für diese Score-Strategie, also tatsächlich uns dahin bewegen. Und abhängig von der Reihenfolge gibt es auch schlussendlich eine Budgetallokation. Das heißt, die Solutions, die meisten Impact haben, werden mit Budget entsprechend ausgestattet. Von daher ist also diese Ressourcenallokation erstmal ein Top-Down-Approach, wo wir einfach sagen, für jetzt die nächsten, und wir denken dann Geschäftsjahren, für die nächsten 12 Monate bekommt einfach diese Solution jetzt x Millionen Budget. Und wie dann dieses Budget verwendet wird, wird dann eben durch den OKR-Prozess abgebildet. Aber das ist der Top-Down-Approach und das ist auch schlussendlich das steuernde Instrument, um sicherzustellen, dass wir genügend Kapazität auf den richtigen Themen haben.
Liebe ich. Aber klingt nicht ganz... klingt an zwei Stellen, also das entspricht genau meinem Denkmuster. An zwei Stellen habe ich noch Herausforderungen, wo ich gespannt bin, wie ihr da drauf schaut. Die eine Sache ist ja die, wie gut kann ich den Aufwand abschätzen? Und Aufwand in Form von Arbeit abschätzen hat sich ja in der Agilität gezeigt, macht man so ungern. Das ist ja der eine Teil. Wie kriege ich den Aufwand eingeschätzt mit allem, was da drunter liegt, aber vor allem auch mit der Komplexität, die ich mir dann baue? Also das heißt, jedes neue Produkt, jedes neue Feature in der Solution, das hat ja möglicherweise auch Implikationen. Da muss ich später dran denken. Ich muss das mit anderen connecten. Ich muss das updaten. Also es wird ja immer, es ist ja nicht nur einmal Aufwand, das zu bauen, sondern es hat ja auch Komplexitätskosten. Das auf der Aufwandsseite. Und auf der anderen Seite dieser Impact auf diese Scores, der muss ja, also der ist ja auch geschätzt, weil der lässt sich ja erst messen, wenn es rum ist. Wie optimiert ihr auf der Seite euren Schätzprozess? Weil meiner Beobachtung nach zufolge ist das Beweisen, dass dieser Impact jetzt auch am Ende da war, gar nicht so einfach, weil ich habe ja möglicherweise an 10 Schrauben gleichzeitig gedreht und dann haben sich von den 10 Score-Metriken auch 8 bewegt. Die Frage ist nur, jetzt aufgrund dessen, dass wir das gemacht haben oder aufgrund von was anderem? Also, wie führt ihr da in den Rückkanal?
Also erstmal, die OKRs sind jetzt nicht nur reine OKRs für den Tech-Bereich, sondern also auch das Business arbeitet nach den OKRs. Das heißt, ich kann ja auch einen Key-Result durchaus bewegen, indem ich jetzt nicht Technik einsetze, sondern nur den Prozess ändere oder vielleicht meine Struktur anpasse. Von daher also das mal übergreifend erstmal als zentrale Aussage. Wir priorisieren grundsätzlich die OKRs. Das heißt, wenn jetzt eine Solution 3 OKRs hat, dann sagen wir, das ist die wichtigste, das ist die zweitwichtigste, das ist die drittwichtigste. Wir versuchen im Vorfeld eine grobe Schätzung, weil natürlich haben die Leute im Hinterkopf, was sie bauen wollen, um dieses Key Result zu treiben. Das nennt sie uns da bei Aktivitäten. Das heißt, wir haben High Level definiert, dass das dann, was ich diese 2, 3 Aktivitäten sind, die dieses Key Result treiben werden. Also gehen dann wirklich quasi in Feature-Denke so ein bisschen rüber. Wie gesagt, nicht jetzt wirklich auf Detail-Level, aber auf eine relativ, eben. Genau, Initiativen ist bei uns ein anderes Wording, aber wir nennen es Aktivitäten. So, und diese Activities, die werden grob bepreist, mit dem Effekt, dass wir da manchmal total daneben liegen, aber wir haben einfach die Priorisierung. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn ich jetzt dass das erste Key-Result habe, habe dahinter 3-4 Aktivitäten festgelegt, dann schmeiße ich erstmal auf diese erste Aktivität relativ viel Ressourcen drauf, um das einfach nach vorne zu treiben. So dann auch sequenziell abgearbeitet. Und das kann durchaus im Worst Case passieren, und das wird dann durch die Retro später wieder besprochen, was da falsch lief, dass wir bei dem ersten Key-Result auf der ersten Aktivität hängen blieben und nie zur zweiten oder dritten Aktivität kamen oder zum zweiten oder dritten Key-Result. So, das ist erstmal die Logik, wie wir uns da annähern, aber die entsprechenden Verantwortlichen haben erstmal die Aufgabe zu definieren, das ist die Priorität meiner Key Results, das ist die Priorität meiner Objectives und innerhalb der Objectives priorisiere ich dann sogar noch die Key Results und ich lege pro Key Results schlussendlich auch Aktivitäten fest, wo ich ein grobes Preistrack dran hänge. So, und wie gesagt, da gibt es jetzt eine sehr große Unsicherheit und da hast du völlig recht, ich muss es später beweisen, dass es auch wirklich Impact hat. Aber dadurch, dass wir natürlich auch Check-ins fahren und so weiter, ist durchaus auch so, dass wir feststellen, wir sind jetzt im, dritten, vierten Sprint und das Ding bewegt sich nicht, egal welche Experimente wir bewegen, dann ist es durchaus auch gewünscht, dass man das dann einfach liegen lässt und zum nächsten Key-Result oder zur nächsten Aktivität überspringt. Und das ist, wie wir es steuern, wie gesagt, mit relativ viel Mut in der Form, dass man auch sagt, das kann nicht funktionieren. Und durch die Retro wird dann später versucht, natürlich abzubilden, was man hätte besser machen können, um da das Risiko besser einzuschätzen. Aber wir wollen jetzt auch nicht in diese klassische Feature-Denke kommen, sondern wir wollen den Teams natürlich auch das Empowerment geben, dass sie mit eigenen Ideen kommen und dass sie da auch viel experimentieren und einfach versuchen, Dinge umzusetzen. Und das ist eigentlich unsere Methode, die wir versuchen, die von dir beiden genannten Punkte in den Griff zu kriegen. Aber bestimmt nicht die perfekte Lösung.
Ich glaube, die gibt's auch nicht so wirklich, weil man wird ja in einem komplexen Umfeld und mit einem multivarianten Test, also rein wissenschaftlich drauf geschaut, du kriegst es nicht bewiesen. Genau. Also sonst müsstest du ja quasi eine Kontrollgruppe haben und in der müsstest du genau nichts machen, um dann zu gucken, was als dann passiert. Das wird ja schwierig. Habt ihr in diesen 10 Score-Kennzahlen auch multidimensionale Faktoren wie, sagen wir mal, Nachhaltigkeitskennzahlen, um da auch so ein bisschen ein Trade-off mit reinzukriegen?
Ich sage eher weniger. Also wir haben Nachhaltigkeitskennzahlen, die jetzt allerdings erstaunlicherweise nicht Teil der Score-Strategie sind, aber nur ein Beispiel, tatsächlich mein Bonus hängt davon ab, wie nachhaltig die Metro wirtschaftet. Das heißt auch, wie umweltbewusst wir arbeiten. Also es gibt eine Kennzahl, wo wir uns also einem internationalen Benchmark stellen, aber das ist jetzt nicht in diesem Score-OKR-Ansatz irgendwie abgebildet.
Das finde ich toll. Also A, schon mal cool, dass ihr es so macht. B, finde ich es auch immer spannend zu beobachten, dass der Operationalisierungsteil von diesen Sachen immer noch oft hängt. Weil das wäre, finde ich, ja irgendwie eigentlich ziemlich eine zumindest konsistente Durchsteuerung zu sagen, das hat nicht nur einen Impact auf die Warenverfügbarkeit, sondern vielleicht ist die Warenverfügbarkeit massiv gesteigert dadurch, aber ich fahre das Zeug halt irgendwie 12-mal zwischen 3 verschiedenen Filialen hin und her. Damit geht der Impact hoch. Um diesen Trade-off quasi genau an der Stelle sichtbar zu machen, wo die Solution gebaut wird, das finde ich noch eine spannende Erweiterung.
Aber glaube ich auch definitiv noch Nachholbedarf, weil also natürlich haben wir jetzt mal einen sehr, sehr starken Fokus auf der Business-Perspektive, aber spricht ja überhaupt nichts dagegen, auch hier natürlich so Themen wie Nachhaltigkeit auch in diese operative Umsetzung mitzubringen. Aber da sind wir, glaube ich, noch nicht auf dem Niveau.
Aber also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Spannendes umzusetzen. Was für eine Rolle spielt AI für euch Stand heute und was denkst du, wird perspektivisch für euch spielen?
Weil das mal zur Grundausgangssituation. Ich weiß, dass da unglaublich viele Retail-Wholesale-Unternehmen neidisch zu uns rüberschauen. Wir haben unglaublich viel Daten. Zwar, wenn du, wahrscheinlich viele haben eine Metrokarte auch, wenn du in einen Metro-Store gehst, dann musst du deine Karte zeigen und dann gibt es Eingangsbereich, wo du dann auch nur reinkommst, wenn du deine Karte gezeigt hast. Auch wenn du an der Kasse stehst, zeigst du nochmal deine Karte. Das heißt, wir wissen genau, welche Kunde wann welche Produkte gekauft hat. Das heißt, Frequenz, welche Produktkategorien und so weiter, das ist alles da. Wir haben ein riesengroßes Data Warehouse, inzwischen Data Lake, also läuft irgendwie auf Google BigQuery, gerade in der Migration, wo wir also Petabyte an Daten liegen haben, mit denen wir arbeiten können. Wir nutzen Machine Learning schon seit einigen Jahren, zum Beispiel zur Optimierung unserer Supply Chains. Also da passiert sehr, sehr viel. Wir nutzen es auch bei klassischen Themen wie Product Recommendation. Auch da passiert einiges. Jetzt ist natürlich im Augenblick das Thema Generative AI so in aller Munde. Und auch da denken wir drüber nach und fahren auch schon die ersten Prototypen, wie wir, was ich, Produktbeschreibung optimieren können, aber auch zu unseren internen Themen wie beispielsweise Chatbots im Bereich HR zu nutzen oder im Bereich Legal, wo es ja sehr viele, oder auch Investor Relationships. Das heißt, du kannst dann vielleicht mal irgendwann auf einen Chatbot gehen, ohne jetzt doch alle PDF-Dokumente, die da sehr formal liegen, durchzugehen, um rauszukriegen, was der Vorstandsvorsitzende an Vergütung letztes Jahr hat. Stellst einfach den Chatbot eine Frage. Also das sind jetzt, glaube ich, die Themen, die uns nicht so sehr treiben, aber theoretisch einsetzbar. Ja. Wir nutzen sehr, sehr viel Automatisierung in der Zwischenzeit. Das heißt, es gibt dedizierte Bereiche, die nur Automatisierungslösungen anbieten, um teilweise auch manuelle Prozesse einfach zu automatisieren, wo die jetzt gar nicht so in die Richtung AI spielen. Aber das Thema AI ist für uns strategisch sehr, sehr relevant. Ich persönlich ist jetzt, wo die persönliche Meinung hat, ist erstmal nichts mit dem Business der Metro zu tun. Ich bin sehr nervös, was die Nutzung von AI angeht, auch jetzt unter dem Aspekt Responsibility, weil ich auch sehe, was damit alles möglich ist. Wir haben also hier vor ein paar Monaten mal, als auch das Thema im Vorstand hochkam, was machen wir denn da und was tut er denn und wie können wir es fürs Geschäft nutzen? Natürlich auch mal Bilder produzieren lassen von unserem Vorstandsvorsitzenden, wo er irgendwo sitzt und das ist natürlich ein Bild, das generiert wurde, quasi nur mit seinem Kopf drauf. Wir haben ihn auch Sachen sagen lassen, wie jeder Mitarbeiter bekommt jetzt irgendwie 20.000 Euro Bonus mit seiner Stimme. Also um einfach mal diesen Schockprozess zu produzieren. Okay. Und das, also da kann man halt relativ viel schlimme Dinge machen, in Anführungsstrichen, kann es aber auch für betriebswirtschaftliche Zwecke sehr, sehr gut nutzen. Und für mich der entscheidende Faktor jetzt in der zukünftigen Diskussion wird sein, wie man das Ganze reguliert. Da hat sich halt und da denken wir natürlich als Global Player, die EU bisher halt nicht mit Ruhm bekleckert, wenn es um Regularien geht. Die Amerikaner beschäftigen sich auch sehr intensiv damit. Ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass da letztens im Kongress irgendwie die Top 20, 30 Tech-Leader eingeladen wurden, um da mal eine Diskussion zu führen. Wir sind natürlich auch in Asien mit unterwegs und dann schaue ich mir natürlich an, was da in China passiert. Und stelle fest, dass dort natürlich mit so Themen wie Gesichtserkennung oder Ähnlichem ganz anders umgegangen wird wie bei uns. Und deswegen ist es für mich schon so eine globale Fragestellung, wie sich so ein Thema AI entwickelt. Also aus meiner Sicht ist es jetzt nicht nur irgendwie ein Hype, sondern für mich ist das Thema AI echt eine industrielle Revolution, wo wir, glaube ich, noch ganz, ganz am Anfang stehen. Und auch wenn ich so über Jobs und so nachdenke, langfristig, wir versuchen natürlich AI auch schon einzusetzen zur Steigerung der Produktivität der Entwickler, kann ja sehr viel Code generieren, sehr viel Tests generieren und so weiter. Und auch Codequalität geht hoch. Also hat schon auch teilweise einen sehr positiven Impact. Und natürlich wirft das relativ schnell die Frage auf, wenn ich heute Entwickler bin und sehe, dass hier, GitHub Copilot oder Duet AI von Google hier mir sehr guten Code produziert. Was ist denn da langfristig meine Zukunft? Und deswegen denke ich da jetzt nicht nur stark aus Impact für die Metro drüber nach, sondern denke natürlich auch geopolitisch drüber nach, was das auch für unsere Gesellschaft langfristig bedeutet. Und da muss ich sagen, es ist schon was mich leicht nervös macht. Also es muss halt reguliert werden, aber trotzdem so, dass du noch wettbewerbsfähig bist. Und da sehe ich halt die drei großen Pole, Asien mit Schwerpunkt China, Europa und USA. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass wir so wie auch bei ein paar anderen Dingen unter die Räder kommen.
Weil, also ich sehe das ziemlich ähnlich. Für euch ist ja auch, also kann ja auch ein massiver Wettbewerbsnachteil sein, wenn wir stark reguliert werden und andere nicht und plötzlich liefern die schneller, genauer bestimmte Themen, wo wir sagen, ja, puh, also haben wir uns doch keine Gedanken gemacht oder wollen wir aus welchen Gründen auch immer nicht tun. Siehst du das für euch als quasi globales Unternehmen wirklich als Drohszenarien, dass die anderen sich anders und weniger regulieren und uns deswegen davonziehen?
Ich sehe jetzt nicht so sehr, dass das zwischen USA und Europa, glaube ich, das ist wahrscheinlich lösbar. Aber wenn ich gerade Richtung China schaue, da fallen ja heute ja schon extreme Dinge auf. Also wenn du bei Rot über die Ampel fährst, kann es durchaus sein, dass 500 Meter später dort eine digitale Leinwand ist, wo dein Gesicht und dein Autokennzeichen und auch die Strafe abgebildet ist, sodass alle anders auch sehen. Sowas ist ja in Europa oder USA undenkbar. Aber ich sehe schon das Risiko, dass wir da unter die Räder kommen. Und wenn ich halt jetzt als global operierendes Unternehmen auch schon sehe, welche Abhängigkeiten wir haben, also nehmen wir Cloud als Beispiel, es gibt einfach keinen europäischen Cloud-Anbieter, auf den ich setzen kann. Das heißt, ich muss wählen, zumindest wir als Unternehmen, zwischen AWS, Microsoft Azure und Google. Das sind die Optionen, die ich habe. Und eine Tencent oder eine Alibaba Cloud ist jetzt für uns keine Diskussion, aber da bist du schon heute in diesem Korridor, wo du selbst eigentlich nicht mehr groß agieren kannst. Und da hast du auf einmal eine sehr, sehr starke Abhängigkeit von einem Player, der eben nicht an Europa sitzt und der vielleicht andere Regularien hat.
Wie trainierst du eure Leute auch kritisch zu hinterfragen, was dabei rauskommt? Also manchmal ist es ja, man gibt irgendwas ein, also gerade GenAI oder irgendwelche Optimierungsthemen und das sieht wahnsinnig schlau aus, aber man stellt nicht auf den ersten Blick fest, naja, so richtig genau ist es noch nicht und so richtig stimmen tut es auch noch nicht. Habt ihr für euch so, ja, sagen wir mal, Prozesse etabliert, um zu prüfen, wie tief dürfen wir der Sache trauen und wo müssen wir noch kritisch bleiben?
Ehrlich gesagt noch nicht. Wir arbeiten mit aus meiner Sicht den zwei führenden Unternehmen, also sprich mit Microsoft und mit Google, sehr intensiv an den Themen, wo auch das Thema Responsible AI immer mit hochkommt, aber auch so Themen aufkommen, ja, wie hinterfrage ich denn genau die Sinnhaftigkeit der gesamten Ansätze? Das finde ich auch ganz gut, dass beide Player das auch vorne auf der Agenda geschoben haben. Aber dass hier jetzt wirklich da strukturierte Trainingsprogramme haben, wo die Leute schon gezielt trainiert werden, dass sie AI-generierte Ergebnisse in Frage stellen, da sind wir noch ein ganz weit. Also wir sind aus meiner Sicht schon vorne mit dabei, was andere Unternehmen machen. Also gerade so Nutzung bei der Programmierung versuchen wir sehr viel auch zu nutzen. Aber dass wir jetzt so Trainingsprogramme fahren, eher nicht.
Ich habe das bei mir festgestellt. Ich habe dann gesagt, jetzt ist Bard da endlich verfügbar, jetzt benutze ich das mal und jetzt gebe ich da mal hin und sage, hey, ich muss eine Präsentation machen, ich würde gerne eine Aufstellung haben von Inflation in Europa und USA über die letzten, 20 Jahre. Zack, Tabelle. Und dann hat er irgendwie ausgerechnet die prozentualen Unterschiede. Und so mein Bauchgefühl hat gesagt, wenn das 5% sind, fress ich einen Besen. Und dann habe ich es nachgerechnet und es stimmte nicht. Und dann habe ich halt zurückgefragt, sag mal, du auf der einen Seite sind die Werte da so, auf der anderen Seite sagst du, das sind 5%, eins von beiden muss falsch sein. Und es hat halt vorne und hinten nicht gestimmt. Die Zahlen waren nicht mal ansatzweise mit der Realität verknüpft. Die waren erfunden oder was weiß ich, was das da gemacht hat. Und das war für mich so ein Aha-Moment, dass ich sage, sieht sau gut aus, war auch sau wenig Arbeit, stimmt halt einfach nur nicht. Und das ist wie mit einer Straßenkarte von Paris in Madrid rumzuziehen, sich irgendwie sicher zu fühlen, aber dann zu merken, dass da vorne rechts irgendwie doch nicht die Sehenswürdigkeit ist, die man suchte.
Ja, da sind wir halt, wie gesagt, noch im Experimentiermodus, so dass es noch keinen wirklichen großen Impact hat. Und klar, wenn da jetzt eine Folie rausputzelt, die inhaltlich nicht stimmt, dann ist es erstmal schade. Aber ob es uns gleich Millionen Euro Umsatz kosten wird oder uns strategisch in die komplett falsche Richtung lenkt, da glaube ich, sind wir noch ein gutes Stück von entfernt. Aber klar, ich meine, wir fahren sehr viel Multivariate-Testing, AB-Testing, um auch zu schauen, wie beispielsweise unsere Recommendations im Bereich Machine Learning greifen. Das heißt, dass wir tatsächlich Produkt-Recommendations ausgeben. Und da stellen wir schon fest, dass das, was wir machen, also wir hatten jetzt letztens wieder einen Test, wo einfach Product-Recommendations gegen manuelle Empfehlungen der Category-Manager in den Ländern gespielt haben, wo halt einfach der Machine Learning-Algorithmus hat teilweise 50%, 60%, 80% höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. Und das validieren wir schon, aber wie du es jetzt eben beschrieben hast, dass ich mal schaue, ob die Inflation, die jetzt das Tool ausspuckt, stimmt oder nicht, da haben wir noch nicht den operativen Einsatz dafür.
Ja, also muss man wahrscheinlich auch einfach selber so ein Gefühl.
Aber definitiv, also das ist ein Thema, mit dem man sich intensiv beschäftigen muss, ganz sicher.
Ja. Jetzt habe ich gesehen, auch einen Zugang oder eine Nähe zur Wissenschaft. Du bist mit der LMU noch verbandelt. Was machst du da genau?
Zartes Pflänzchen, ehrlich gesagt. Ich bin okay. Da in so einem Innovationsbeirat mit drin, wo es also auch so um Masterstudiengänge geht. Das ist sehr formal besetzt, also sprich, da ist dann auch mal ein Staatssekretär aus Bayern drin oder da ist auch ein, weiß ich, der CTO von der Allianz mit drin. Wir nutzen das natürlich in erster Linie, um Zugang zu Talenten zu kriegen, was ehrlich gesagt mit mein größtes Problem ist. Wir haben einen ziemlich großen Appetit natürlich bezüglich Talent und dann versuchen wir auch solche Kanäle mit zu nutzen. Das ist also jetzt irgendwie kein Hobby von mir, sondern ich versuche den Zugang zu Universitäten, Bildungseinrichtungen, also das machen wir auch in Rumänien oder in Vietnam, in dem wir beispielsweise auch einen Entwicklungshub haben, versuchen wir die Nähe zu den Universitäten zu produzieren, um einfach Zugang zu Talenten zu haben. Wir rekrutieren natürlich auf allen Ebenen, ob es jetzt Leute direkt von der Uni sind oder auch sehr seniore Leute. Aber das ist die Logik, warum ich tatsächlich dann auch mich universitär beschäftige.
Ist das dein größter Engpass?
Einer meiner größten Probleme ist tatsächlich People. Wir haben die Problemstellung in Anführungsstrichen, dass wir, ich glaube, das ist nicht nur wir, sondern wirklich Marktgegebenheit, dass die Inflation, die Attrition Rate in den letzten 2-3 Jahren sich massiv verändert hat. Also ich kann auch ein paar interne Zahlen da geben. Also wir hatten vorher eine Attrition von 3% in Deutschland, die ist dann während der Pandemie auf 11% hoch, ist jetzt wieder auf fast normalem Niveau. Rumänien von 8% auf 23%. Rumänien war ganz besonders dramatisch aufgrund der Nähe zur Ukraine. Also der Impact vom Krieg in der Ukraine, den haben wir in Rumänien direkt zu spüren bekommen, weil sich der gesamte Outsourcing-Markt aus der Ukraine, der größte Outsourcing-Markt vor dem Krieg war, nach Westen bewegt hat. Und dann hast du auf einmal unglaublichen Demand in Rumänien und mit dem Effekt, dass auf einmal die Gehälter um 30-40% nach oben gehen. Also Zugang zu Talent ist für uns ein extrem wichtiges Thema. Das betrifft jetzt die Metro in Summe, weil wir auch natürlich Zugang zu Leuten brauchen, die in den Stores arbeiten, die uns in Trucks bewegen und so weiter. Da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, aber im Tech-Bereich haben wir also unglaublichen Bedarf und Zugang zu Talenten ist da eine ziemlich große Herausforderung, wo ich auch so ein bisschen am deutschen Bildungswesen immer wieder scheitere. Deswegen engagiere ich mich da auch, weil ich einfach feststelle, dass die Leute, die aus deutschen Universitäten rauskommen, teilweise nicht die Skills mitbringen, die ich mir wünsche. Die sind theoretisch super ausgebildet, aber sind auf der Rhetorikseite, auf der Strategieseite extrem schwach. Und deswegen versuchen wir eben auch so stark international zu rekrutieren. Wenn ich eine Prognose abgeben möchte, dann wird es wahrscheinlich zukünftig so sein, dass wir gar nicht nur in Deutschland, Rumänien etc. Rekrutieren oder Vietnam, sondern dass wir Richtung globales Sourcing gehen müssen. Wir sind eine Remote-First-Company, zumindest mal im Tech-Bereich. Jeden Kandidaten, den wir reinkriegen, ist einer der ersten Fragen, ob ich dann ins Büro kommen muss. Bei uns ist die Antwort nein. Und das ist dann für den Tech-Bereich wichtig, aber das sorgt eben auch dafür, dass die Zusammenarbeitsmodelle auf einmal ganz anders sind. Also ich habe halt heute in einem Produktteam 2 Leute in Berlin sitzen, einen in Düsseldorf, 2 irgendwo in Rumänien und dann vielleicht noch einen weiteren in Vietnam. Und die arbeiten halt virtuell zusammen. Und auch das wieder zur Eingangsfrage, das kulturell zusammenzubringen, ist natürlich eine extreme Herausforderung. Ja. Wenn die Leute sich nur über Videocalls kennen, ist das echt eine Herausforderung. Deswegen nehmen wir auch relativ viel Geld in die Hand, um auch mal, weiß ich, Leute aus Vietnam mal für 2 Wochen nach Europa zu fliegen und andersrum. Und weiß ich, Weihnachtsfeiern und so weiter haben auf einmal eine ganz andere Bedeutung wie vorher. Da geht es also nicht nur darum, Spaß zu haben, sondern Socializing und dass die Leute sich auch mal physisch sehen. Weil diese, sagen wir, physische Sichtbarkeit und auch mal gemeinsam in einem Meetingraum stehen und an einem Whiteboard was malen, ist halt leider nach wie vor unschlagbar. Und deswegen bin ich schon auch ein großer Verfechter, dass man sich ab und zu physisch sieht. Aber wir haben auch festgestellt durch die Pandemie, dass die Produktivität, und wir messen Produktivität sehr genau, dass die Produktivität durch Remote Work erstaunlicherweise nach oben ging. Da gibt es immer so die Gerüchte, ja, dann mähen die alle den Rasen Freitagnachmittag und arbeiten nicht mehr. Realität sieht aus, dass eben das allein das Commuten und in Zentren wie Ho Chi Minh City in Vietnam oder Bukarest in Rumänien halt einfach das Commuten schon pro Tag 1-2 Stunden in Anspruch nehmen kann. Und deswegen ist es aus Firmensicht unter Produktivitätsaspekten, also auch ganz egoistisch betrachtet, positiv, dass die Leute von zu Hause aus arbeiten, weil einfach das einen Impact hat auf die Produktivität im Gesamtunternehmen.
Unterstellt, du hättest nur Teams in einem, sagen wir mal, in einem Einzugsgebiet und das ist jetzt vielleicht nicht das staureichste der Welt. Was wäre dein ideales Setup? Alle immer da? Alle mal da, alle an festen Tagen da. Was würdest du sagen, um diesen Whiteboard-Effekt so gut es geht auszunutzen und aber trotzdem noch so ein bisschen die Freiheit und die Effekte von Remote Work mitzunehmen? Was wäre dein ideales Setup?
Also ist eine sehr theoretische Frage, aber wenn jetzt alle in einer nicht verkehrsreichen Zone leben würden und jeder innerhalb von 5 Minuten im Büro sein kann, dann ist natürlich der Ansatzpunkt
30. Lass mal 30. Okay.
Einzug. Dann wäre mein Ansatzpunkt schon zu sagen, dann wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, dass man 2-3 Tage die Woche im Büro ist. Realität ist, das Setup gibt's nicht. Also zumindest jetzt in unserem Umfeld unmöglich. Von daher ist es also eher eine theoretische Frage, lässt sich gar nicht abbilden. Aber ich bin fest davon überzeugt und ich stelle es auch bei mir selbst fest, wenn ich im Büro bin, dann versuche ich auch tatsächlich, und ich bin jetzt auch nicht jeden Tag im Büro, aber wenn ich im Büro bin, dann versuche ich dann auch tatsächlich, dieses Menscheln hinzukriegen. Das heißt, ich mache dann Meetings mit den mit Abteilungen, versuche auch, dass die dann reinkommen, sodass wir uns dann auch mal eine halbe Stunde direkt austauschen können. Ich stelle einfach fest, wenn ich jetzt einen Videocall mache mit 30 Leuten, hat es definitiv nicht den Effekt, wie wenn es diese 30 Leute mit mir in einem Raum sind, ich die Leute direkt quasi physisch ansprechen kann, und man eben nicht nebenbei, und ich meine, ich bin ja genauso, wenn ich in einem Meeting drin sitze und da ist jetzt ein Punkt, der mich gerade nicht so sehr interessiert, dann fange ich halt an zu chatten oder eine E-Mail mal zu lesen. Und das ist total menschlich und ist auch überhaupt nicht böse gemeint. Aber wenn ich in einem Raum physisch drin bin, dann ist einfach die Interaktion schon ganz anders und dann habe ich auch die Bindung zum Unternehmen ganz anders realisiert. Und deswegen bin ich schon ein großer Freund davon, dass die Leute sich physisch sehen. Aber es muss halt, wie gesagt, verträglich sein und es muss auch einen Ansatz haben, dass das für die Produktivität sinnvoll ist und auch für die Motivation der Mitarbeiter.
Wie strukturierst du ganz persönlich deine Woche, deinen Tag? Gibt es Tage, wo du Meetings machst? Gibt es Tage, wo du sagst, da arbeite ich konzentriert an Blöcken? Machst du immer morgens konzentriert und dann Meetings? Wie ist deine Herangehensweise an deine Woche, um die ganzen Themen?
Ja, ich bin so ein bisschen fremdbestimmt natürlich. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag frei gestalten kann, wie ich möchte. Ich habe die Aufgabe, natürlich die Länder zu bereisen. Diese Woche in Italien gewesen, dann irgendwie vor kurzem Spanien. Jetzt demnächst muss ich nach Frankreich, auch in China schon dieses Jahr. Und dann muss man auch nochmal einen Partner wie Google in San Francisco besuchen. Das heißt, schon wieder mehr im Flieger wie vorher. Ich habe die private Situation, dass tatsächlich mein Büro in Düsseldorf ist, aber ich privat in München lebe. Und ich bin also so alle 2-3 Wochen für 2-3 Tage in Düsseldorf, bevorzugt zu Vorstandsmeetings etc. Nutze die Zeit im Zug, bin also ein großer Freund von Zug. Ich weiß, es ist überhaupt nicht en vogue zu sagen, dass Zugfahren total cool ist, aber für mich ist es in der Tat cool, weil ich da 5 Stunden lang super produktiv bin. Klar, die Internetverbindung könnte besser sein. Ich werde auch bestimmt keine Personalgespräche im Zug führen, aber ich kann einfach diese 4-5 Stunden super intensiv arbeiten. Ich glaube, Kollegen um mich rum kriegen teilweise gar nicht mit, dass er jetzt im Zug sitzt, weil ich einfach super produktiv bin, und das hilft mir viel, auch mal strategisch zu arbeiten etc. Also gute Kopfhörer, jetzt nicht die Apple-Dinger, die ich im Augenblick drin habe, sondern also wirklich Sachen, wo ich mal komplett abschalten kann. Und in dem Kontext nutze ich das. Ansonsten blocke ich mir relativ viel Zeit, um auch einfach mal in Ruhe an Themen arbeiten zu können. Und wenn ich physisch irgendwo vor Ort bin, dann gibt's auch idealerweise keine Remote-Calls. Dann versuche ich also wirklich mit den Leuten physisch vor Ort zu arbeiten. Aber das bedeutet, dass ich so 2-3 Tage die Woche irgendwie unterwegs bin, wie gesagt, Landesbesuche oder dann auch tatsächlich im Büro. Und die anderen 1-2 Tage bin ich dann zu Hause und versuche dann tatsächlich dann auch mal in Ruhe zu arbeiten. Aber auch natürlich viele dieser sehr intensiven Sessions zu machen, also quasi One-on-Ones, 30 Minuten am Stück und dann halt irgendwie 5-6 Stück hintereinander. Aber gerade Personalgespräche, und wir haben natürlich auch einen Performance-Prozess, wo man mal ein Review machen muss und Feedback gerne nochmal kombiniert mit dem Abendessen. Also da ist für mich das Menschliche schon super wichtig.
Absolut. Gibt es eine Sache, wo du sagst, die ist für mich noch unbeantwortet in dem ganzen Kontext, in dem du dich bewegst, wo du sagst, wenn es dieses Seminar gäbe oder dazu ein Buch, ein Kurs, das würde ich sofort kaufen oder buchen, besuchen. Was wäre der Titel von so einem Wunschseminar? Welche Frage würde es dir lösen?
Das ist eine super knifflige Frage. Also, wie gesagt, das Problem, das ich immer wieder habe, ist, dass so Grundregeln, die man über, was ich, jahrzehntelange Erfahrung aufbaut, dass die lustigerweise den Leuten nicht bekannt sind. Es gibt natürlich unglaublich viele Bücher und die Bücher haben teilweise auch immer so einen Schwerpunkt, wo es dann detailliert reingeht. Aber allein so eine Thematik wie, also eine total simple Regel, wenn ich eine Aufgabe von meinem Manager kriege, dann kümmere ich mich drum und melde proaktiv zurück, dass ein Ergebnis da ist. Also so was total Triviales. was aber bei vielen Menschen einfach nicht bekannt ist. Und deswegen habe ich jetzt gar nicht, dass ich sage, ich habe jetzt ein Thema, das irgendwie gelöst werden muss, sondern irgendwie so, und vielleicht setze ich mich da irgendwann mal hin und schreibe das vielleicht auch irgendwie selbst runter. Aber es gibt jetzt aus meiner Erfahrung her vielleicht so 10, 15 Regeln, gebe ich auch indirekt meinen Kindern mit. Wenn du diese einhältst und diese konsequent umsetzt, dann wirst du automatisch erfolgreich sein, was jetzt nicht heißt Geld, Karriere etc., aber dann wirst du das machen, was schlussendlich den größten Impact hat. Und eine der Regeln als Beispiel ist, mach das, was dir Spaß macht. Und wenn das, was dir Spaß macht, auch tatsächlich dein Lebensinhalt ist und das jeden Tag du machen kannst, dann musst du auch automatisch gut drin sein. Also so ganz triviale Dinge. Und deswegen, wie gesagt, jetzt kein spezifisches Thema, wo ich sage, ich brauche jetzt ein Buch noch über Rhetorik oder noch ein Buch über OKR, da gibt's so viel Information. Aber so diese allgemeinen Regeln, die irgendwie jeder Manager oder jeder erfolgreiche Mensch vielleicht auch schon selbst wahrgenommen hat, die komprimiert mal zu sehen und dann auch, sag mal, konstruktiv rüberzubringen, das glaube ich, wird zumindest für mich, also für mich persönlich jetzt nicht, aber ich glaube, für die Allgemeinheit durchaus einen Mehrwert bedeuten.
Principles von Ray Dalio kommt der Grundidee wahrscheinlich am nächsten.
Was aber auch so ein Schinken ist. Und also mich erschlägt es. Und ich finde es super, das Buch. Habe ich auch gelesen.
Hab's auch geliebt.
Aber das zu verdauen ist halt also schwierig.
Absolut. Das ist keine leichte Kost. Ich hänge auch noch an der zweiten Lektüre, wie sich die Welt verändern wird. Die ist noch ein bisschen, weniger handfest, sage ich mal. Ja. Wenn wir gerade bei Büchern sind, welche Bücher, Podcasts, Videos würdest du sagen, haben dich in letzter Zeit begeistert, geprägt, wo du sagst, da verschenke ich gerne, muss man gesehen haben, sollte man gelesen haben?
Ich habe so eine Morgenroutine, wenn ich zu Hause bin, halt tatsächlich so ein Laufband, so ein Fitnessding, wo man auch so eine halbe, dreiviertel Stunde drauf ist und da höre ich Podcasts und was mich gerade ziemlich oder wo ich sehr viele Ideen rausnehme, ist Lennys Podcast aus dem Product Mesh Umfeld, der also einfach sehr, sehr gute Leute in den USA interviewt, also den kann ich wärmstens empfehlen. Ansonsten höre ich immer gerne den OMR-Podcast, wo ich also auch viele spannende Dinge höre, oder jetzt nicht als irgendwie Pflichtlektüre sehen, aber wenn man jetzt so in dem Digital-Product-Umfeld unterwegs ist, dann finde ich Lennys Podcast einen der sehr lesens- oder hörenswerten. Ich lese, ehrlich gesagt, gar nichts ganz konkret, sondern ich nutze Flipboard ziemlich intensiv als Tool. Das habe ich sehr, sehr scharf eingestellt. Das heißt, ich bin auch sehr diszipliniert, um zu sagen, was mir nicht gefällt und was mir gefällt, sodass es auch in die richtige Richtung geht. Und da kommt dann auch viel, weil ich glaube, wenn du da jetzt nicht konzentriert rangehst, dann hast du relativ schnell noch die Tagesschau und die NBC-News auf dem Tisch. Aber wenn du sagst, okay, ich versuche jetzt sehr konkret mich auf ein Thema einzuschießen, dann liefert so ein Tool wie Flipboard extrem viel Informationen. Und deswegen habe ich jetzt gar nicht eine einzelne Quelle, wo ich sage, ich gehe da jetzt irgendwie immer da drauf, sondern ich nutze so ein Tool, um mir einfach kuratiert Inhalte produzieren zu lassen, eben auf einem sehr eingeschränkten Umfeld. Und das funktioniert relativ gut.
Nutzt das Abos, die du hast, oder ist das alles frei zugänglich?
Also klar, ich renne ab und zu mal in Paid Gate rein und dann überlege ich mir auch, ob ich da jetzt tatsächlich reingehe. Wenn es spannend klingt, tue ich das auch. Aber ein anderes Tool, das ich auch nutze, weil es gibt einfach, das ist für mich so ein bisschen das Problem, du hast gerade Principles von Dalio angesprochen, das ist halt so schwer zu verdauen und ich stelle halt fest, ich lese ein 500-Seiten-Buch und relevant sind für mich wahrscheinlich, wenn man es komprimiert, 20 Seiten. So, und dann greift natürlich so ein Tool wie Blinkist perfekt, weil das zieht dann tatsächlich die Informationen raus, die ich brauche. Das gibt's dann auch noch zu hören, sodass wenn ich irgendwie Sport mache oder irgendwie im Bett liege, dann kann ich das auch mal einfach in Ruhe anhören. Und wenn ich dann was auf 20 Minuten zusammengefasst bekomme versus zwei Wochen lang lesen, dann nutze ich das schon sehr gerne. Deswegen, also Blinkist ist aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr gute Quelle, um Informationen zu konsumieren.
Cool. Ich habe das jetzt mittlerweile kombiniert, das mit, wie hieß das andere, wo man diese PDFs runterladen konnte.
Was heißt du meinst?
Also die Version von vor Blinkist sozusagen, aber das sind beide Dinger in Kombination mit so einer Zusammenfassungsmaschine in meinem Notion. Da komme ich dann auch immer wieder zu den Sachen wieder zurück, wo ich sie mal gelesen habe. Das finde ich ja auch noch immer spannend.
Und dann vor allem wichtig ist auch immer zu wissen, wo man es findet. Also sprich, Notion ist ein super Tool, schlussendlich da die Inhalte reinzuladen und mal kurz zu markieren und dann auch wieder zu finden. Weil also nur hören und konsumieren reicht halt nicht, sondern also es gibt eigentlich, also wenn ein Podcast gut ist, heißt es bei mir immer, dass es am Ende zu 2, 3 Bullet Points auch in meinem Notion führt.
Cool. Damit habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe irgendwas, was vielleicht für dich, für die Metro spannend sein könnte, ich will da mitmachen, was Timo so beschrieben hat. Wo ist der beste Anknüpfungspunkt online, mit euch in Kontakt zu treten, vielleicht sich über Stellen zu informieren? Was ist der beste digitaler Anlaufpunkt?
Gut, allgemein natürlich unsere Homepage, wo es dann auch breit landet. Das heißt, das ist die metro.digital, also ohne .de oder .com, sondern metro.digital. Da kriegt man uns natürlich als Firma. Ansonsten, ich selbst bin total offen auch für direkten Kontakt. Klar, heißt jetzt nicht Aufruf, alle Sales Manager dieser Welt, bitte kontaktiert mich, ihr tut's eh schon.
Und Bots. Genau.
Also das passiert eh schon, wo ich ziemlich radikal bin, einfach auch gar nicht antworte. Aber ich bin super offen, halte relativ viele Vorträge, bin auch mal bereit, irgendwie bei einer Firma irgendwie in der Keynote zu halten. Also das hat auch bei mir überhaupt nichts mit dann irgendwie, ich brauche da Geld oder so, sondern also da oder verbinde auch Leute bei uns intern da sehr gerne, also mich direkt gerne irgendwie auf LinkedIn ansprechen, spricht überhaupt nichts dagegen. Also da reagiere ich im Regelfall auch relativ zügig und versuche entweder zu verbinden oder mich auch dann selbst einzubringen.
Cool. Dann verlinken wir das auf jeden Fall beides und bleibt mir an der Stelle vielen, vielen Dank zu sagen, Timo, für die wirklich spannenden Einblicke in durchaus ein massives Transformationsunterfangen und wünsche dir erstmal viel Erfolg und auch Freude auf der weiteren Reise und vielleicht schaffen wir es ja in der Zukunft auf ein Update.
Sehr gerne.
Danke dir.
Danke dir.
Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben und was uns sonst noch widerfahren ist. Meldet euch also direkt an unter murakami.com/newsletter. Und wenn ihr Lust habt, rauszufinden, ob es vielleicht möglich ist, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, dann schaut euch doch mal die Jobseite unter murakami.com/jobs an. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Episode.